Mein Vater war nie ein großer Redner, der sagt, das hast du toll gemacht. Da kommt höchstens ein Zettel, wie damals, wo wir mit Veltins kooperiert haben, Zeichen der Zeit erkannt dein Vater. Das ist dann eher so seine Art zu sagen, das hast du gut gemacht. Aber am Grinsen habe ich erkannt, das hat ihm richtig getaugt. Und das würde er auch weitermachen. Und so bauen wir auch weiter und machen weiter, weil mein Großvater gesagt hat, ein Brauer, der nicht baut, bald auch nicht mehr braut. Also ist das ein klarer Auftrag.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.
Das war Jeff Meisel von der Brauerei Gebrüder Meisel, zu denen auch Meisel und Friends gehören. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Heute ist Freitag, der 29.07. und wir begrüßen euch recht herzlich zur mittlerweile 72. Folge. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und sagen hallo.
Wir steigen ein mit einem dicken Dankeschön für die tollen Feedbacks und für die zahlreichen Feedbacks zur letzten Folge. Wir hatten eine Verlosung. Wir haben 3 Craft Beer Glas Sets von Spiegelau verlost und gewonnen haben Christoph aus Plettenberg, Johannes aus Eschweiler und Simon aus Hamburg. Herzlichen Glückwunsch. Uns haben dieses Mal irre viele Mails erreicht und wir haben sie natürlich brav alle durchgelesen. Und
natürlich.
Ja, einige haben auch ganz tolle Texte dazu geschrieben. Und unter anderem zum Beispiel Sascha aus Siegburg, schöne Grüße. Er macht demnächst eine Biertour, das hat ihm seine Frau geschenkt, einen Ausflug nach Hamburg. Und er sagt, er wird sich da an unserer Fahrradtour, an unserem Podcast, den wir im letzten Jahr veröffentlicht haben, orientieren. Das ist eine super Idee. Schau doch mal, einiges ändert sich ja auch in Hamburg. Es kommen neue Sachen dazu. Zum Beispiel in Norderstedt bauen die Superfreunde an dem Haus auf Bier, glaube ich, heißt das. Haus auf Superfreunde, nicht Haus auf
Superfreunde. Vielleicht sind sie dann schon fertig.
Genau. Guck da doch mal auf die Homepage oder in den Facebook-Account oder Instagram von den Superfreunden. Haus auf Superfreunde in Norderstedt. Und das müsstest du dann irgendwie einbauen in diese Fahrradtour. Peter aus Affing schrieb uns, dass er das Ganze sofort ausprobiert hat. Und er war total, er hat die Gläser noch nicht, aber er hat ein Weinglas genommen. Und selbst das hat ihn total nach vorne gebracht. Vielen Dank für deine Erfahrungen, die du da gleich mit uns geteilt hast. Michael aus Fürth hat uns einen feinen Gast für unseren Podcast empfohlen. Nämlich den Stefan Schretz von Schanzenbräu. Den setzen wir auf unsere Liste. Danke, Michael. Wir finden das ganz toll. Also wenn ihr Ideen habt für Gäste, die ihr hier gerne mal hören würdet oder wollt, dann schickt uns das. Da freuen wir uns. Wir führen dann eine Liste und ergänzen die stetig. Max aus Genf, aus der Schweiz, hat geschrieben, er trinkt bisher sein Bier aus einem doppelwandigen Bodumglas. Das sähe spektakulär aus, aber er hätte das Gefühl, er müsste das ändern. Das teile ich, dieses Gefühl. Also Grüße in die Schweiz und änder das. Auch konstruktive Kritik hat uns erreicht. Jens Peter aus Merseyhausen, das ist auch in der Schweiz, schrieb uns, die Vorstellung in diesem Podcast, also unsere Kurzvorstellung, wäre für ihn manchmal ein bisschen redundant, weil er würde diesen Podcast jedes Mal hören und würde sich das jedes Mal anhören, schrieb dann aber ganz niedlich, aber ihr werdet euch schon was dabei denken und man kann ja vorspulen. Natürlich denken wir uns was dabei. Wir haben beide ja auch mal diskutiert, als wir das eingeführt haben.
Ja.
Und ich habe gesagt, es gibt ja immer wieder Menschen, die sich vielleicht neu einschalten und die wissen ja noch gar nicht, wer oder was diesen Podcast betreibt und was das Ganze soll. Und deshalb machen wir das. Natürlich kann man immer schrauben und deshalb würde ich sagen, okay, versuchen wir das mal zu straffen. Das versuchen wir jetzt.
Wir straffen das diesmal ein wenig.
Wir straffen es. Eine Kurzeinführung für alle, die uns neu entdeckt haben mit dieser Folge. Wir sind Regine Marx und Stefan Endrichkeit aus Hamburg. Und die eine schreibt und ist Biersommelier und der andere macht Musik und ist Hobbybrauer. Zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Bier, das ist eines der am meisten unterschätzten Getränke in Deutschland. Und eine ganze Reihe von Menschen arbeiten daran, oder arbeitet daran, das zu ändern. Die lernt ihr hier in diesem Podcast kennen. Immer am letzten Freitag im Monat hört ihr hier hopfenstarke Love Stories mit Bierbegleitung und jede Menge Wissenswertes aus der Bierbranche.
Super.
Kürzer geht's nicht.
Hammer kurz.
Das nächste Mal ohne Verhaspler.
Naja, und wir haben tatsächlich auch, wir haben ja selber jetzt nach der Glasfolge und der Erfahrung, die wir da gesammelt haben, müssen wir ja auch gestehen, wir hatten dieses Spiegellau-Paket ja auch schon länger. Und viele Gläser, die wir sonst immer ganz gern benutzt haben, stehen jetzt auch rum. Also wir trinken natürlich auch gerne mal Bier aus irgendwelchen schick gebrandeten Gläsern, einfach weil es geil aussieht. Aber wenn man wirklich Genuss in den Vordergrund stellen möchte, ist das schon echt eine gute Sache. Und wir haben auch im engeren Bierbekanntenkreis, Bekanntenkreis, haben auch diverse Leute gesagt, oh, ich habe die mal wieder rausgeholt und ich habe das mal wieder ausgecheckt und ich habe das nachgemacht und es ist leider so, irgendwie alles andere ist eigentlich Quatsch. Und ja, ist wie es ist. Sie bringen es einfach echt nach vorne, das Thema Genuss.
Es kommt auch auf das Bier drauf an. Wenn ich so eine Dose in einem gut kuratierten Bierladen kaufe und die kostet 6 bis 8 Euro, kann ja vorkommen, dann ist es natürlich schon schön, wenn ich da das passende Glas wähle, um da wirklich alles rauszuholen aus diesem Glas, also aus diesem Bier. Ne?
Ja.
Und es gibt sicherlich unkompliziertere Biere, die kann man auch mal so in einem, vielleicht sogar in einem Willi-Becher trinken. Nein, aber es ist immer, also es gibt ja wirklich Lieblingsgläser. Also auch du hast ja ein Lieblingsglas. Das ist, eines davon ist ein Willi-Glas und das werden wir jetzt ja auch nicht ganz gänzlich aussortieren.
Nein.
Aber wenn man wirklich mal so ein Bier genussorientiert vollkommen ausloten möchte, aromatisch, ist das eine gute Sache.
Auf jeden Fall, ja.
Probiert es aus. Drei unserer HörerInnen, in diesem Fall Hörer, haben dieses Glasset gewonnen. Und ich würde sagen, ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Wenn ihr unser Tasting da einfach mal nachbaut, scheut euch nicht, uns da nochmal zu schreiben. Wir haben noch eine weitere Sache, eine weitere Meldung, nämlich uns gibt es jetzt auf Steady. Warum? Weil wir seit 2017 unterwegs sind im Bierkosmos und im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind tatsächlich viel unterwegs für diesen Podcast. Zum Beispiel für diese Folge, wir waren in Bayreuth. In den meisten Fällen tragen wir die Übernachtungskosten alleine auf jeden Fall, die Fahrtkosten, hinzu kommen Hoster, Equipment und Zeit. Das soll jetzt keine Jammerei werden, denn wir haben ja Spaß daran, ne?
Es ist ein Hobby.
Es ist ein Hobby, aber inzwischen muss man sagen, haben wir uns da stark professionalisiert und wir haben Ehrgeiz und dieses Hobby hat sich tatsächlich zu einer, ja, ich würde mal sagen, zu einer kleinen Profession ausgeweitet.
Oder es ist eine Obsession, man weiß es nicht.
Und weil das Ganze nicht nur Spaß macht, sondern da auch wirklich viel Arbeit reinfließt, würden wir uns natürlich riesig über euren Support freuen. Und deshalb sind wir jetzt auf Steady, denn das ist eine Plattform, die es Podcastern wie uns ermöglicht, dort eine Community aufzubauen, die entsprechend auch monetär unterstützen kann. Und das geht bei uns los schon ab 5 Euro. Ab 5 Euro könnt ihr Möglichmacher werden für diesen Podcast und ihr erhaltet dafür auch zum Beispiel einen exklusiven monatlichen Newsletter, ihr Zugriff auf Bonusfolgen, Gewinnspiele und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch ein weiteres Paket, das Mega-Bier-Lover-Paket mit 10 Euro im Monat. Und dort erhaltet ihr zum Beispiel 10% auf eure Bestellung bei unserem Kooperationspartner Birothek für die Dauer eurer Mitgliedschaft in unserem Hopcast-Podcast, in unserer Hopcast-Podcast-Community. Und ihr erhaltet dazu in unserer neuen Wall of Fame eine Nennung in diesem Podcast im Abspann jeder Folge. Mehr erfahrt ihr unter hopcast.de und in den Shownotes dieser Folge.
Super, genau. Aber springen wir mal direkt ins kalte Wasser.
Ja, direkt erstmal wollen wir nochmal, ich möchte nochmal erzählen, wir sind ja in letzter Zeit, du arbeitest wieder viel, du als Musiker bist wieder viel unterwegs. Wir haben uns inzwischen dran gewöhnt. Hast du was Spannendes erlebt in letzter Zeit? Biertechnisch?
Biertechnisch auf jeden Fall nicht so, aber du glaube ich eher.
Ja, ich war in Berlin unter anderem bei Vagabund. Bei dem 9-jährigen Geburtstag im Kesselhaus in ihrer.
Ja, die haben die Brauerei ehrlich am Start. Als wir letztes Jahr da waren, stand das ja alles da und lief noch nicht, aber jetzt läuft's, ne?
Jetzt läuft's und sie haben, das möchte ich euch mit auf den Weg geben, ein Session IPA, das nennt sich Day Party. Und das hat wirklich wenig Umdrehung, aber es hat einen ganz, ganz, ganz tollen Körper. Es ist fruchtig, also es schmeckt wirklich wie ein tolles IPA und hat irgendwas, ich glaube, um die 3,5 oder 4,5, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es ist ein wirklich grandioses Session. Das habe ich dort trinken dürfen und habe noch kurz mit Matt gesprochen und er sagt, dass das so klappt mit diesem Körper, das liegt an der Dekoktion.
Aha.
Das ist das Geheimnis, sagt er. Was sagst du als Hobbybrauer?
Keine Ahnung, ich habe noch nie Dekoktion ausprobiert. Ist auf jeden Fall eine sehr aufwendige oder eine aufwendige Geschichte.
Mhm.
Ist ja quasi so Vintage-Brauen. Mhm. Und ja, es gibt ja einige Bierstile, die so gebraut werden oder einige Biere. Und anscheinend macht das ja Sinn.
Mhm. Also, ich sage mal, dieses Bier beweist, das kann funktionieren.
Mhm.
Ich war danach noch ganz kurz mit Jan, das ist der Mann, mit dem ich an diesem Tag unterwegs war, schöne Grüße, im Schneeäule-Salon für Berliner Bierkultur und habe dort eine Marlene vom Fass getrunken. Wenn ihr in Berlin unterwegs seid und ihr besucht Vagabund, dann geht die 15 Minuten auch gleich nochmal, 15 Minuten Fußmarsch tatsächlich nur rüber zur Schneeäule. Das ist eine Top-Kombi, kann ich sagen. Und ja, das würde ich sagen, war eins der schönen Biererlebnisse in der letzten Woche. Die Bahn hat sogar, also in den letzten Wochen, die Bahn ist sogar pünktlich gefahren. Das hat alles funktioniert.
Toll.
Ja, also das muss ich auch mal sagen. Es wird ja so viel gejammert über die Deutsche Bahn. Ich kam überpünktlich an in Berlin und ich fuhr pünktlich wieder zurück nach Hamburg.
Sehr gut. Also, muss ja auch mal funktionieren.
Wahnsinn. Wirklich ganz, ganz toll. Ja, du sagst, du warst nicht viel unterwegs, aber du hast telefoniert.
Genau, ich habe telefoniert und wir beide haben telefoniert mit Max von Anders Ale und da tut sich nämlich auch was, wie ihr nämlich jetzt hören könnt.
Anders.
Regine Marxen.
Hallo.
Morgen, Stefan Endrichkeit. Hallo, guten Tag.
Ja?
Guten Morgen, Max. Wie geht's dir?
Ja, gut und unausgeschlafen wie üblich.
Das kann diese Seite auch von sich behaupten.
Ah ja. Ja, das ist doch schön, dass man was gemeinsam hat.
Genau. Du stehst gerade in den Startlöchern, ne? Ihr fahrt zu einer Veranstaltung in Schleswig-Holstein.
Richtig, wir fahren nach Meldorf zum Tag des norddeutschen Bieres, um dort Bier auszuschenken.
Das ist ja eine abgefahrene Geschichte, das machst du ja sonst nicht so oft.
Es geht. In den letzten zwei Jahren hat es sich tatsächlich in Grenzen gehalten.
Aber es wird ja mehr werden, das ist der Grund unseres kleinen Anrufes. Treue HörerInnen werden deine Stimme kennen. Du warst schon mal zu Gast, nämlich in unserer Local Heroes Folge. Weihnachten 2020, da warst du zu Gast und da haben die HörerInnen schon einiges erfahren, nämlich, dass du eine Brauerei hast, die heißt Anders Ale, du bist Maximilian Anders, da ahnt man schon, wo der Name herkommt. Und damals gab es einen Werksverkauf und einen kleinen Ausschank, vielleicht war die so richtig, bei dir in den Kirschkarten in Lübeck und jetzt wird alles anders, denn demnächst eröffnest du eine Bar.
Jetzt wird in der Tat alles anders. Das stimmt. Ich benutze dieses oder bediene mich dieses Wortspiel natürlich auch mal sehr gerne. Mhm. Wir eröffnen eine Bar in Lübeck, genau. Wir haben ja natürlich auch gewusst, immer schon, die Location, die wir hier haben, wo die Brauerei ist, ist zwar voll okay zum Produzieren, aber ist schon, ich sage mal, etwas schwer zu erreichen. Fußläufig sowieso. Wussten eigentlich immer die ganze Zeit, eigentlich müssen wir was in der Stadt machen und jetzt hat sich das quasi so gefügt, dass wir das auch tatsächlich machen können und eine schöne Location gefunden haben, nämlich mitten in der, ich sag mal, schönsten Straße, das muss ich natürlich sagen, Lübecks, nämlich in der Höchststraße, Höchststraße 35, und der Laden wird heißen Bier und Brot. Und dort wird es Bier und Brot geben.
Ach, überraschend.
Ja. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir dann einfach Wein und Nudeln anbieten, aber um einfach die Leute richtig zu verwirren. Aber nein, das ist dann doch nicht unser Metier. Wir machen dann doch lieber das, was wir können.
Höchststraße, ich habe eine Weile in Lübeck gewohnt. Das ist ja tatsächlich eine Perle in der Altstadt. Das ist ja irre, dass ihr an so eine Adresse gekommen seid. Und wenn ich den Facebook-Post mir, also an den ich mich erinnere, mir nochmal anschaue, dann habt ihr vor 4 Wochen, heißt es, da den Mietvertrag unterschrieben und in 3 Wochen eröffnet ihr schon oder so. Also auf jeden Fall eine knappe Geschichte.
Es ist wie immer eine knappe Geschichte. Also wir haben uns gedacht, wir machen es genauso wie mit der Brauerei und setzen einfach mal unerreichbare Timelines. Und es hat sich ja auch in der Vergangenheit eigentlich immer so als eine gute Idee erwiesen. Tatsächlich muss man sagen, der Facebook-Post, Ich glaube, der ist eine Woche später erst erschienen, wie wir den Mietvertrag unterschrieben haben. Also lass es 4 Wochen sein. Mhm. Aber tatsächlich ist es genau so. Es ist eine sehr knappe Kiste. Wir haben auch wirklich Glück gehabt, was die Adresse in der Stadt angeht. Dass wir sind, ja, ich sag mal, durch einen befreundeten Partner, den wir sowieso haben, daran gekommen. Wir teilen uns die Miete oder besser gesagt das Objekt auf. Das heißt, vormittags haben wir den Laden sowieso nicht geöffnet, weil die wenigsten Menschen tatsächlich vormittags Bier trinken. Und vormittags nutzt den das Kaffeehaus, was eigentlich so, ich sag mal, unser Geschäftspartner ist, für Sitzplätze. Das heißt, es ist unser Laden, da ist dann auch unser Logo dran und alles. Aber vormittags nutzen wir den nicht und das heißt, wir machen den dann erst so ab 2-3 Uhr auf und dann geht es dann da los mit, wie gesagt, Bier und Brot. Das ist der Grund, wie wir so überhaupt an diese Geschichte rangekommen sind. Weil es ist tatsächlich, wie du sagtest, echt schwer, gerade in dieser Straße irgendwas zu finden, was dann vor allem halt auch, ich sag mal, den Ansprüchen genügt, die man so an seinen eigenen Laden dann stellt.
Ja, das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Und preistechnisch ist das, glaube ich, also von der Miete her auch nicht, ich sag mal, kein Schnapper bin vielleicht.
Grundsätzlich nicht. Ja. Wie gesagt, wir haben ja dieses Arrangement und für uns ist es dann, ich sag mal, okay. Ja. Und, aber sonst ist das natürlich extrem schwierig. Darum, wir hatten schon gar nicht mehr richtig in der Höchststraße geguckt, sondern eigentlich eher so in außerhalb liegenden Straßen. Und da hat jedes Objekt irgendwie, das ist irgendwie, wie es mit allen Sachen so ist, irgendwas hat dann immer nicht gepasst. Entweder war es die Miete oder es war die Größe oder es war die Ausstattung, die da schon drin war. Und hier hatte aber tatsächlich wirklich auch alles gepasst. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass der Partner, mit dem wir das gemacht haben, mit dem hatten wir tatsächlich auch vorher nach einem Objekt gesucht. Und für dieses Objekt, wo wir jetzt dann drin sind, gab es eigentlich schon andere Pläne, aber die hatten sich dann kurzfristig geändert. Und so sind wir quasi da reingehuscht. Und der wusste, was wir suchen und somit war die Vorauswahl für uns eigentlich schon getroffen. Das war natürlich sehr praktisch.
Okay, es gibt Bier und Brot. Lass uns Tacheles sprechen. Wer macht das Brot und wie genau wird das aussehen?
Das Brot, wir haben so einen kleinen Artisanenbäcker an der Hand. Der hat sich vor einiger Zeit, damit meine ich, ich glaube, das ist unter einem Jahr her, selbstständig gemacht, auch in Lübeck, in Großsteinrade, der heißt Mehl zu Brot. Genauso wie wir macht er einfach, ich sag mal, die Namen zu seiner Firma für das, was er steht. Ne? Das ist sehr sympathisch. Der macht ausschließlich Sauerteigbrote. Der macht auch Sauerteig-Bagels und auch Sauerteig-Berliner oder Pfannkuchen, je nachdem, wo man herkommt. Und die sind alle hervorragend. Ich muss sagen, meine persönliche Meinung ist, es ist tatsächlich das beste Brot, was man hier so in Lübeck, in und um Lübeck kaufen kann. Das ist zumindest, wie gesagt, meine Meinung. Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er unser Brotlieferant ist. den haben wir extra gebeten, pass auf, sagten wir ihm, wir wollen diesen Laden aufmachen. Er hat natürlich gesagt, das ist eine tolle Sache. Wie passe ich jetzt da rein? Wir haben gesagt, naja, da soll es auch dein Brot geben. Und er wollte uns ursprünglich jeden Tag frisch beliefern. Und das ist natürlich schwierig, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie die Sachen so weggehen. Das heißt, er hat extra für uns jetzt auf meinen Drängen hin so einen vorgebackenen Teigling quasi gemacht. Das heißt, die Dinger werden kurz vorher vorgebacken, dann gibt es da so einen großen Glas-Tiefkühlschrank, da kann man dann sagen, dieses Brot möchte ich haben. Und dann backen wir das frisch auf und dann riecht der ganze Laden nach frischem Brot und dann gibt es dazu eine Auswahl an Spreads. Wir haben dann immer so 3 Spreads da, das ist dann auch was Veganes dabei, damit auch jeder wirklich was davon hat, ne? Und auch ein paar Sachen, wie zum Beispiel so ein Zwiebelchutney mit Bacon. Jeder, der schon mal Zwiebel mit Bacon angebraten hat, weiß, das ist ein Match made in heaven. Kann man sich dann halt aussuchen dazu, zu seinem Bier, was man sich dann zwischen 8 Sorten aussuchen darf. Und dann kann man dann einen schönen Abend oder Nachmittag verbringen.
Super, wie sind eure Öffnungszeiten?
Wir haben bis jetzt, also das sind die Öffnungszeiten, mit denen wir jetzt gerade so hantieren, wird es sein, dass wir montags, dienstags Ruhetag haben. Mittwoch geht es dann los ab 15 Uhr bis 22 Uhr, Donnerstag auch. Und Freitag, Samstag bis 23 Uhr und Sonntag werden wir bis 20 Uhr geöffnet haben.
Na ja.
Für diejenigen, die das Wochenende nochmal ruhig ausklingen lassen möchten.
Bei einem leckeren Brot. dass man dann eben bei euch auch isst. Kann man das da auch mit nach Hause nehmen, das Brot, so einen ganzen Laden?
Ja, das ist zumindest so geplant, genau. Das ist ja, wie gesagt, eingefroren. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie sowas. Jeder kennt diese Tüte Brötchen, die man aus der Tiefkühlabteilung aus dem Supermarkt kauft, die man dann einfach am Wochenende in den Ofen wirft. Und genauso einfach ist es tatsächlich auch. Wir haben das ausprobiert und haben das auch probiert gegen, ich sag mal, das original gebackene, was er herstellt.
Ja.
Von den Zutaten her ist es auch identisch und es kommt auch wirklich identisch aus dem Ofen raus. Also es ist wirklich schön. Nur mit dem, ich sag mal, added benefit ist es noch warm und die Butter schmilzt.
Und das ist natürlich ein Knaller auch zum richtigen Bier. Deshalb müssen wir auch noch kurz über dein Bier sprechen. Wird sich da was ändern? Habt ihr zum Beispiel Gastbiere am Hahn? Und wirst du ein Pilz brauen?
Ja und ja. Und ich glaube, da war noch eine dritte Frage, aber ich glaube, das war auch ja. Und also es ist, wird sich was ändern. Also wir haben natürlich unsere, ich sag mal, Gassenhauer, die wir natürlich auch weiterhin mit anbieten werden. Das sind, ich sag mal, Biere, die aus unserem Kernsortiment sind, beziehungsweise dann auch aus dem saisonalen Sortiment. Die wird es natürlich weiterhin geben. Grundsätzlich muss man sagen, es wird drei Preiskategorien geben. Ich sag mal, dass wir unterscheiden dann ein bisschen zwischen Brot- und Butterbiere. Mittleres Preissegment, das ist dann irgendwo bei 4 Euro angesiedelt. Die Brot- und Butterbiere sind bei 3,50 und dann die, ich sag mal, eher höherpreisigen liegen bei 4,50 Euro. Und da liegt dann zum Beispiel auch ein Gastbier. Wir werden 8 Hähne haben, davon ist geplant, dass immer einer mit einem Gasthahn bespielt ist. Was genau das zur Eröffnung ist, werde ich noch nicht preisgeben. da muss man sich dann schon selber kommen, sich davon überzeugen. Trotzdem werden wir natürlich zusätzlich zu unserem normalen Repertoire auch immer noch mal ein paar andere Sachen anbieten, die dann zwar auch aus unserem Repertoire kommen. Das ist zum Beispiel dann verfeinerte Sachen, entweder mit zum Beispiel Rosmarin oder Vanille oder noch mal ein Bier, was wir dann noch mit Pfeffer, das ist dann Keck-spezifisch, ich sag mal, verfeinert haben. Die gibt es dann halt nur da. Genau.
Das klingt sehr gut.
Das fanden wir auch. Wir haben das jetzt mal ausprobiert und müssen sagen, das ist eine schöne Sache, wie man auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen kann.
Ja.
Ohne dass man jetzt, ich sag mal, gleich 1000 Liter davon stellen muss.
Ja.
Und das ist halt, ich sag mal, wie kochen, ne? Mhm. Der eine mag es lieber so, der andere so und das Gewürzregal ist letztendlich das, was den großen Unterschied macht. Und ist es ja wirklich so, ne? Eine fade Suppe möchte auch niemand essen. Aber um die Frage zu beantworten, ja, wir machen tatsächlich auch einen Pilz. Es ist ein sehr mildes Pilz. Das haben wir jetzt seit einer kurzen Zeit. Wir sind jetzt erst auf dem Sud 2 im Angebot. Wird es auch in der Bar geben.
Ich erinnere mich an unser Gespräch, da sagtest du, das machen wir nicht. Das machen schon so viele.
Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben ja ein Lager. Und das Lager, finde ich, ist auch ein Spitzenbier. Das Problem ist aber, stellen wir eigentlich nur so für Lübeck her. Und unser Plan ist ja tatsächlich auch außerhalb von Lübeck dann irgendwann mal ein bisschen was zu verkaufen. Und da ist ein Bier mit einem Holstentor drauf vielleicht nicht immer unbedingt zielführend. darum haben wir uns was überlegt, weil womit wir eher den ganzen echten Norden abgreifen, damit meine ich Schleswig-Holstein, wo wir, ich sag mal, etwas bieten können, wo sich jeder mit identifizieren kann. Und das ist halt das Echtpilz, das wir herstellen. Und so ist das Ganze zum Tragen gekommen.
Das klingt auch wirklich alles sehr, sehr gut. Dann entwickelt sich Lübeck ja so ein bisschen zum Bier-Hotspot, nachdem ja schon Sudden Death da vor kurzem aufgemacht hat, seid ihr jetzt noch am Start. Das ist dann ja so richtig eine Reise wert. Wir waren tatsächlich gestern Abend gerade da bei einem Konzert in der Muck und wenn es dich da schon gegeben hätte mit dem Laden, wären wir vorher auf ein Bier rumgekommen.
Verdammt. Na gut, ihr hättet natürlich auch in den Brauereiausschank kommen können. Also,
ja gut, aber das ist dann zu Fuß mit einem 9-Euro-Ticket dann ein bisschen anstrengend.
Das stimmt. Das gebe ich zu. Das sind glaube ich, 1,8 Kilometer oder so.
Ja, okay.
Da geht man schon einen Ticken weiter. Mhm. Nächstes Mal müsst ihr so einen E-Roller nehmen.
Genau.
Und noch ein bisschen mehr Zeit mitnehmen.
Genau.
Am 29. Juli eröffnest du.
Richtig.
Okay, das Bier, das Eröffnungsbier, das möchtest du uns noch nicht mitteilen. Worauf können die Menschen sich sonst freuen?
Zur Eröffnung können sich die Menschen natürlich auf ein angesprochenes Sortiment freuen. Also wir haben natürlich unsere Brot- und Butterbiere. Das genaue Line-up steht tatsächlich noch nicht so hundertprozentig fest. Und wie gesagt, also ich sag's mal so, die uns kennen, die wissen sowieso schon, worauf sie sich freuen können. weitergehen, können sich natürlich darauf freuen, dass es für ein schönes, frisches Brot zum Bier geben wird und sie haben einfach eine schöne neue Location in der Höchststraße. Und ich sag mal, der Rest, der wird sich fügen. Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der neugierig ist, mal vorbeizugucken und sich davon selber zu überzeugen. Vor allem halt auch vom dazugehörigen Brotangebot, weil das Bier kennen sie ja vielleicht schon. Und es wird, wie gesagt, dann auch diese eine Rosmarin-Variante geben eines Bieres, das wir machen. Da ist eine ganz leichte Rosmarin-Note mit drin, die das Ganze noch so ein bisschen abrundet. Ja, genau. Darauf sollten sich die Menschen freuen.
Das klingt total vielversprechend, auf jeden Fall. Wirst du da selber jetzt die ganzen Tage stehen oder wie habt ihr das personaltechnisch vor? Also treffe ich dich da, wenn ich die Tage komme?
Wenn du am 29. kommst, triffst du mich da. Du wirst mich vielleicht auch immer mal wieder da treffen. Aber so grundsätzlich geben wir das tatsächlich ab. Das heißt, wir haben unseren ersten richtig offiziellen Mitarbeiter dann dort stehen. Das ist der Yannick. Dem könnt ihr dann alle Fragen stellen, die ihr ihm stellen wollt. Der ist äußerst kompetent. Der wird den ganzen Laden, ich sag mal, managen. Ich werde mich wahrscheinlich tatsächlich eher so auf die Produktion konzentrieren müssen und auch wollen. Was auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Sekundärgrund ist, warum wir das Ganze machen. Wir müssen zusehen, dass wir diesen Ausschank, so schön wie das auch ist, den in der Brauerei zu haben, auf einen Tag runter einzudampfen, damit wir einen Produktionstag dazu gewinnen. Wir haben nämlich immer keine Zeit. Das ist das Problem.
Es ist eine kleine Zäsur, ein neuer Step im Leben von Anders Ale. Wir schauen auf jeden Fall vorbei und besuchen dich oder Yannick, aber ich oder euch beide, das wäre ja auch schön.
Ja.
Den kompetenten Yannick, der die Anders Bierschule durchlaufen hat zuvor.
So ähnlich. Der hat schon überall Staub gewischt. Der kennt sich aus.
Das ist sehr gut.
Und dann wünsche ich dir oder wir dir einen ganz zauberhaften Tag. Ich
würde sagen, einen schönen Tag in Meldorf.
Ja, hau viel Bier raus. Wir sehen uns in Lübeck und alles Gute euch.
Super, wir freuen uns drauf.
Okay, tschüss.
Bis dann, ciao.
Danke euch, tschüss.
Zwei Dinge. Ich liebe deine Jingles.
Das ist schön.
Habe ich dir noch nicht gesagt in diesem Podcast, oder?
Danke.
Also es wurde Zeit, das zu erwähnen. Zweitens, wir sollten Menschen nicht so früh anrufen. Wir klingen da wirklich, als hätten wir gerade erst den ersten Kaffee getrunken, mit Not.
Ja, wenn überhaupt.
Gut, beim nächsten Mal. Aber er musste ja los, wie wir gehört haben. Also insofern
passte das schon. Ja.
Das passte schon. Aber wir klingen wirklich noch sehr verschlafen. Ja. Okay, kommen wir zum Hauptakt dieser Folge. Wir kommen zu Jeff Meisel. Kleiner Disclaimer, wir waren dort live zu Gast bei Jeff Meisel und die Übernachtung im Liebesbierhotel und das Essen mit dem ganz zauberhaften Michael König, dem Head of Beer Sommelier dort vor Ort. Viele, viele Grüße. Das ging auf Kosten von der Brauerei Meisel. Kurze Einführung zu Jeff Meisel und zur Brauerei Meisel. 1887 wurde sie gegründet und sie wird heute von Jeff Meisel in schon vierter Generation geführt. Man kennt sie durch Meisels Weiße Original oder das Bayreuther Bio oder die Bayreuther Bio-Weiße und vor allen Dingen für Craft-Bier-Trinker durch die Marke Meisel & Friends. Seit 2012 sind sie unter diesem Namen im Craft-Bier-Bereich unterwegs. Und mit dem bereits erwähnten Liebesbier Urban Art Hotel, dem Restaurant und der Bar, haben sie eine Biererlebniswelt in Bayreuth eröffnet, die sich wirklich sehen lassen kann. Das können wir tatsächlich aus vollem Herzen empfehlen, denn wir waren dort live zu Gast. Dazu vielleicht mehr später nach diesem Gespräch, das jetzt gleich folgt. Wir haben auch ein Bier von der Brauerei Meisel beziehungsweise von Meisel and Friends im Glas.
Genau, brandneu, das Black IPA von Meisel and Friends. 6 Volumenprozent Alkohol, 13,7 Grad Plato, Stammwürze. Ja.
Gehört zur Limited?
Serie, heißt Wenn weg, dann weg. Sie haben das zum zweiten Mal aufgelegt, haben sie geschrieben.
Okay.
Ich bin ja ein großer Fan von Black IPAs. Ich habe das bereits schon mal in diesem Podcast erwähnt oder wir haben das bereits schon mal erwähnt in diesem Podcast. Und du hast auch mal versucht, eins zu brauen,
ich
ne?
Ich habe schon mehrere gebraut, ja, ja. Hm. Also es war geschmacklich meistens ganz gut. Es war meistens nicht so ganz black. Das ist eigentlich ganz hübsch black. So, meinst du manchmal so ein bisschen sehr Cola-Farben? Nicht ganz so richtig. Ja, es hat eigentlich alles, was es braucht, ne? Also es ist halt irgendwie, ja, es ist fruchtig, hopfig und hat aber eben Schokoladen- und Kaffeenoten auch.
Ja, es hat tatsächlich diese Röstaromen, Espresso, ein bisschen Schokolade und in der Nase habe ich Zitrus und so ein bisschen Pfirsich.
Okay.
Der Pfirsich ist ein bisschen schwächer auf der Zunge, aber so ein bisschen ist da noch. Zitrus ja. Mhm. Also wirklich fruchtig, aber ganz klar auch röstig. Ist eine schöne, schöne Geschichte. Ein schönes Bier und auch sehr, sehr samtig auf der Zunge. Hat einen tollen, schönen Schaum gehabt beim Eingießen. Sah ganz toll aus. Ja, es ist schon ein dunkles Tierchen. Es sieht auch so aus im Glas. Also, ich muss sagen, ich freue mich drauf, dieses gute Stück gleich während dieses Gesprächs, dem ihr jetzt lauschen dürft, dieses Bier genießen zu dürfen.
Genau, und ich teaser das jetzt schon mal an. Es gibt nämlich auch ein Gewinnspiel und es gibt 3 Meisel-Probierpakete zu gewinnen mit jeweils 10 Bieren drin. Also hört gut zu, was der Jeff zu erzählen hat in dem Interview. Und nach dem Interview gibt es das Gewinnspiel.
Wir haben ein Vorgespräch gehabt mit Eva, einem Teammitglied hier. Und die sagte, dass du eigentlich alles, woran dein Herz hängt und was dir wichtig ist, selber machst. Und da habe ich sie gefragt, was macht er denn nicht selber? Das konnte sie mir nicht so richtig sagen. Deshalb stelle ich die Frage jetzt dir. Welche Jobs machst du denn nicht selber hier?
Ich glaube, das ist jetzt eine sehr nette Antwort von Eva. Also ich weiß von mir selber, dass ich nichts selber kann. Also ich bin zu ungeduldig. Ich habe Ideen. Ich kann, glaube ich, Menschen ganz gut mit motivieren und begeistern von den Ideen und dann setzten die für mich um. Selber schwierig. Das beste Beispiel war mein Segelflieger, den ich unbedingt haben wollte. Der kam in 1000 Teilen, der ist nie geflogen, weil ich konnte das Ding nicht bauen. Da bin ich viel zu ungeduldig, zu schnell. Und insofern kann ich nur sagen, wir haben echt ein tolles Team. Das macht unheimlich Spaß, diese Sachen umzusetzen, zu diskutieren, zu streiten und dann aber auch zu sehen, wie aus der Idee die Realität wird. Nur eben, da bin ich nicht der Macher, sondern da bin ich dann eher wieder der Zuschauer, der dann begeistert applaudiert und sagt, boah, gut. Oder auch mal kritisiert, doch, das kommt auch manchmal vor.
Oder du hast es drauf, so zu wirken, als wärst du überall mit dabei, sozusagen, ne?
Ja, das ist natürlich der Name irgendwo ein bisschen. Als Meisel wird einem immer in die Schuhe geschoben, dass man dafür verantwortlich ist oder das selber gemacht hat. Aber das stimmt nicht. Das ist einfach, ich muss versuchen, dann auch mein Team zu zeigen, weil die machen es dann auch wirklich. Und ich weiß, wie Mike Göbel, unser Braumeister, das erste Mal Jeff's Bavarian Ale gebraut hat. Und ich war da gestanden und habe gesagt, das ist genau das, was ich wollte. Ein bisschen Cabernet Sauvignon, ein bisschen typisches Nelkenaroma vom Weißbier, das gemischt. Wie hast du das gemacht? Also ich bin selber Braumeister, aber für mich war das auf den ersten Schlag hervorragend.
Super.
Eine andere Serie dafür musste man dann mal wegschütten, weil es nicht geschmeckt hat. Das kann auch passieren.
Es ist ein Laden, sage ich mal so salopp, mit Geschichte.
Absolut, 4 Generationen.
Ja, man sieht es auch an den Gebäuden. Das ist eine Mischung aus jung und alt. Neue Anbauten, der jüngste steht als Hotel dort jetzt. Mhm. Die ältere Hälfte ist lustigerweise noch nicht eröffnet, wegen des Denkmalschutzes haben wir erfahren.
Leider, ja.
Auflagen. Mhm. Da müsst ihr noch ein bisschen komplizierter, da ein Hotel reinzubauen, als den neuen Trakt neu zu bauen. Wie schwierig ist es, so dieses Thema Tradition, aber Moderne miteinander zu vereinen? Wie schwierig ist es, dieses Thema zu fahren für dich? Wo liegen da die Herausforderungen?
Also ich würde sagen, schwierig ist es überhaupt nicht, weil man ist hier schon, ich bin in der 4. Generation, ich habe die Familie, Gott sei Dank, meinen Opa und Oma noch gut mitbekommen und das hat alles sehr geerdet. Ich habe sehr viel aufgenommen, was die gemacht haben, welche Philosophie, welche Werte dahinter stecken. Und dann war für mich klar, als mein Vater gesagt hat, mein Großvater ist gar nicht in die neue Brauerei gegangen, weil er gesagt hat, das ist euer Spielwiese, ich bleibe in der alten, war die Entscheidung, wir reißen es nicht ab. Wir behalten diese Tradition und bauen neu. Das ist also keine Entwicklung von mir, sondern das war schon die ganze Zeit, dass man Altes und Neues kombiniert hat und den nächsten Schritt gegangen ist. So wie es im Leben eigentlich oftmals sein müsste. Viele verschließen sich dem. Und deswegen sage ich, für mich ist es gar nicht schwierig. Die Herausforderungen sind eben, sag ich mal, eher sowas wie Denkmalschutz oder Behörden oder dann natürlich die Kosten, die damit zusammenhängen. Aber wenn man die Energie, die damals hineingesteckt worden ist, einfach abreißt, dann entsteht Leere. Die kann ich wieder neu aufbauen, da ist aber keine alte Energie drin. Und wenn man hier reingeht und die Backsteine sieht und weiß, dass es von 1887 den Stahl sieht und dann aber den Wintergarten noch dazu hat und die modernen Elemente, dann kommt da so richtig Energie auf. Also ich würde das wirklich als Schwingung bezeichnen. Und das reizt mich unheimlich, immer wieder diesen Spagat zu schaffen zwischen dem Neuen, das wunderbar zu dem Alten passt, wo aber die Seele auch drin ist. Ob das im Möbel ist oder ob das tatsächlich im Gebäude ist.
Oder im Bier.
Oder im Bier. Wobei wir bei Bier schon bei der Frische bleiben sollten. Die Rezeptur darf alt sein.
Ein guter Vertreter, gerade preisgekrönt, ist ja das Hoppi Hell. Glückwunsch.
Vielen Dank.
Zum zweiten Mal,
ja,
habe ich noch die Goldmedaille geholt. Was ja auch eine Mischung ist zwischen einem Pale Ale und einem Hellen. So.
Ja, wir haben gesagt, das ist eine schöne Interpretation des bayerischen Hellen. Einfach tatsächlich das Beste aus der neuen Entwicklung aus USA mitgenommen, nämlich diese Idee, Hopfen zu stopfen, was man hier in Deutschland schon vergessen hatte. Aber nicht unbedingt ein Bier, das einem dann die Zunge gefrieren lässt, weil man 70, 80 Bittereinheiten hat, sondern wenig Bittereinheiten, viel Frucht und damit ein freches bayerisches Hell.
Verschreckt das auch Menschen, wenn die hierher kommen?
Ich glaube, ein Hobbyhell weniger. Also habe ich noch nicht erlebt. Schönste Geschichte war mal so ein Pärchen, ich denke mal so 70, 75, wo sie dann sagt, was trinkst denn du da? Und er sagt, ein Pale Ale. Schmeckt aber nicht schlecht. das ist so natürlich, wir haben ja nicht nur unsere Produkte da und da gibt es schon strange Sachen. Und ob das jetzt dann Sauerbier ist, im Holzfass gereift oder eben extrem bitter und stark, das verschreckt dann schon manchmal, vor allem dann bei dem Preis und bei dem Geschmack. Mhm. Da ist Deutschland nicht USA. Und das muss man, glaube ich, einfach ein bisschen differenzieren. Ich habe dort studieren dürfen. Ich weiß, dass wenn was gut schmeckt, dann hauen die halt einfach dreimal so viel drauf. Ne? Mayo, Bacon und so weiter. Ordentlich. Und beim Bier genauso. Und manchmal wissen die gar nicht, warum sie das trinken, sondern nur, weil es alle trinken. Da ist unser Geschmack ausgereifter und da müssen wir eben, und das war, glaube ich, ein Fehler der Craft-Szene, da müssen wir uns viel mehr an den deutschen Markt, an den deutschen Konsumenten richten und ihn langsam ranbringen. Aber mittlerweile ist unser IPA, ja, Pale Ale ist noch ein bisschen vorne, aber ich würde sagen, das IPA wird bald der Hero in der Session-Linie von Meisel & Friends sein. Okay. Also die Leute gewöhnen sich schon dran und wollen dann auch so einen Geschmack. Und wiederum andere wollen es nicht, aber für die haben wir dann vielleicht auch ein helles oder eben ein Landbier. Und das ist das Schöne, diese Bandbreite an Bieren und Geschmäckern, die wir hier anbieten können durch unsere Biere, aber durch auch 80 fremde Biere, die wir im Liebesbier haben.
Wie war denn da deine persönliche Entwicklung? Du sagst, du bist Braumeister.
Und hast studiert
in USA. Studiert, aber bei Braumeister hast du bei Weinstephan gemacht, glaube ich, ne?
Das habe ich in Weinstephan gemacht,
genau. War denn zu dem Zeitpunkt Craft Beer schon Thema bei Weinstephan während der Ausbildung?
Während der Ausbildung hatte ich es eigentlich nicht wahrgenommen. Mhm. Ich war kurz zuvor eben in den USA, da hatte ich die erste Welle wahrgenommen.
Ja.
Furchtbares Zeug. Also Gasthausbrauereien, typische Gasthausbrauereien das war wirklich für mich ziemlich schlimm, sodass ich für mich auch da schon Haken dahin gemacht hatte. Und als ich nach ein paar Jahren wieder zu meinen Freunden gefahren bin, war die zweite Runde da mit Sierra Nevada, mit Stone und so weiter.
Ja.
Das war dann schon überzeugend, also das war schon Brauqualität.
Ja.
Also die haben aber auch zwei Schritte gebraucht, um dorthin zu kommen, meine Erfahrung zumindest.
Ja, es ist, noch einmal kurz auf das IPA zurückzukommen, das jetzt Hero wird, ist ja lustig, das war so der erste Bierstil, der ja auch populär wurde hier. Und Indian Pale Ale auch gerne genannt und nicht India Pale Ale, da gab es so, oder Pale Ale oder was es da alles so gab an lustigen Bezeichnungen.
Pale Ale.
Das ist ein zähes Tierchen, ne? Das ist im Grunde, es ist das, was immer noch am präsentesten ist und für diese Craft Beer Bewegung steht nach wie vor, oder? Das IPA.
Ja, also wir haben schon rausgefunden, dass es wichtig ist, dass das Kind wirklich einen Namen hat. Man hat ja mit verrückten Namen angefangen oftmals und dann wusste der Konsument überhaupt nicht mehr, was er trinkt. Für den Spezialisten kein Problem, aber für den, der es das erste Mal sieht und im Regal dazugreifen soll und dann steht da 2,50 Euro drauf, war es ein Problem. Und wir hatten damals schon gesagt, zum einen wollen wir einen vernünftigen, den Rohstoffen, den Produktionsprozess entsprechenden Preis darstellen und zum anderen klare Wortgebungen haben. Also deswegen heißt es auch Meisel & Friends IPA. Und das hat sich genau deswegen durchgesetzt, weil die Leute IPA, India Pale Ale, irgendwann verstanden haben und das multipliziert sich jetzt. Das wissen die Leute. Die anderen Sachen sind immer noch schwierig, weil du nicht weißt, was du trinkst. Und selbst das Thema Hobby hell ist schon ein bisschen schwierig, weil dann denkt jeder Hobby, ah, also ist das jetzt auch wieder so ein bitteres Zeug.
Das ist also was nicht ausgereift ist.
Genau, sind auch so spannende Sachen, wo wir auch gerade nachdenken, wie gehen wir damit um. Wir wissen, das Bier ist sensationell, das wurde ja schön bewertet. Aber ich glaube, da können wir noch optimieren.
Lass uns nochmal den Bogen zurückgehen zu einer Geschichte, die Stefan auch angestoßen hat, nämlich deinen persönlichen Werdegang. Du hast den Braumeister gemacht. Gab es für dich eigentlich jemals eine andere Möglichkeit, als in diese Familiendynastie sozusagen einzusteigen, in diese Familienlinie? Er grinst.
Wenn man ehrlich ist, nicht. Aber ich wurde nie gezwungen. Es hat im Gymnasium angefangen, wo mein Vater natürlich als Braumeister sagt, du musst den naturwissenschaftlichen Zweig wählen. Meine Freunde gingen aber in den Wirtschaftszweig und da bin ich auch hingegangen. Ich habe gesagt, das ist mir egal, das muss ich dann halt später lernen. Im Kopf hatte ich schon, aber das war mir auch wichtiger. Ist auch heute noch so, dass ich da vielleicht sogar ein bisschen besser drin bin. Der Ingenieur bin ich nicht unbedingt. Und ich habe jede Ferien eigentlich eine Woche in der Brauerei gearbeitet. Ob das, wenn Häuser abgerissen worden sind, Backsteinklopfen war oder tatsächlich Leergut sortieren oder eben Bier ausfahren oder dann dem Brauer helfen später. Es war immer, pass mal auf, das machst du. Bei meiner Oma durfte ich dann immer Brotzeit machen, als ich noch jünger war. Da gab es immer wunderbare Schnitten, das war traumhaft.
Die vorne im Haus wohnte.
Genau, die hier oben dann eben an der Straße wohnte. Ja. Dann war das natürlich Oma-Besuch, bisschen arbeiten, lecker essen und irgendwie bisschen Wärme. Das war einfach schön. Obwohl das Frühaufstehen habe ich gehasst. Das war ganz schlimm. Aber das war so meine Kindheit. Deswegen, ich wurde da ran erzogen. Ich durfte immer mal sehen, was gemacht wird. Aber ich habe mich nicht eingemischt. Das hat mich auch nicht interessiert, auch während Studium nicht. Und ich war mit dem Studium fertig, habe hier angefangen und ich war wie bam, on fire. War sofort dabei und ich möchte das machen, ich möchte das verändern. Das hat sich dann komplett geändert. Aber es gab nie die Frage, willst du? Es gab aber auch nie die Aussage, du musst. Ich glaube, ich war ziemlich einfach.
Das klingt so.
Das mit dem Bier war eigentlich ganz cool und fand das irgendwie spannend. Dann auch am Sonntag mussten wir immer in die Kirche und danach ging es zur Bierverkostung. Da war dann jeder gärbottig im Labor um einen Tisch gestanden und da hat man halt mitverkostet. Und ich habe das auch gemacht und habe das auch aufgeschrieben. Ich will jetzt nicht sagen mit 9, aber ich war auf jeden Fall ziemlich jung, um das zu verkosten. Es war auch warmes Bier. Es hat auch nicht besonders geschmeckt. Ging nur um Geschmacksfehler zu erkennen. Aber ich glaube, das hat alles geholfen, um dieses Thema zu atmen, um diesen Beruf auch zu atmen und zu sagen, das macht Spaß. Und dann war man natürlich in den legendären Abenden in der alten Abfüllerei im Museum.
Das heutige Museum, genau.
Heute würde man auf jeden Fall sagen, wenn das Kind heim will, dann geht Papa oder Mama mit dem Kind heim. Damals war es ganz klar, legst dich auf die Bank, schläfst ein bisschen auf dem Schoß von der Mama, bis wir gehen. Das war ganz normal. Und ansonsten haben wir hier unten halt gespielt und irgendwann die Idee mit meinem Cousin zusammen geboren, wenn wir hier später mal eine Gastronomie machen können, das wäre cool. Und so ist das dann eigentlich das Liebesbier entstanden.
War das die erste Idee, die du hattest bei deinem Einstieg? Du hast gesagt, du bist hier eingestiegen und dann auf einmal hattest du die Idee, das will ich ändern.
Die ersten Ideen waren tatsächlich eher Optimierungen.
Ja.
Mein Vater hat mir, ich glaube, das war schon, also vor der Wende auf jeden Fall, gesagt, dass es mit dem Wachstum, und die sind wirklich gewachsen nach dem Weltkrieg bis vorne hin, hauptsächlich wegen Meiselsweise, dass er das nicht mehr sieht und dass er auch kein Gefühl dafür hat, kein Gespür, wie er das ändern kann. Damals ist Paulaner, Franziskaner auf den Markt gekommen, haben mehr Geld ausgegeben, war schneller vor Ort, wollten den Markt aufrollen. Wir haben viel über Brauereien verkauft, die dann ihr eigenes Weißbier gemacht haben. Und als ich eingestiegen bin, waren es dann eben 3, 4 schlechte Sommer, wie ich dann erfahren habe. Also wenn der Absatz nicht passt, dann ist immer der schlechte Sommer dran schuld. Nach 3 Jahren ist mir dann gedämmert, dass das nicht am schlechten Sommer liegt, sondern tatsächlich, dass unsere Marktentwicklung zu Ende war. Und die Ideen waren dann eher, wie kann ich die Produktion optimieren, wie kann ich die Qualität nochmal steigern, wie kann ich die Kosten senken, wo müssen wir eigentlich angreifen, um den Absatz wieder zu steigern. Und das hat unheimlich Spaß gemacht, das war genau das. Aber wir haben damals jeden Cent umdrehen müssen. Da war an ein Liebesbier zu bauen, bei Weitem nicht zu denken. Da war vielmehr dran zu denken, wie drehe ich diesen Dampfer rum. Und was ich damals noch nicht wusste, ist, eine Brauerei ist ein großer, großer Dampfer. Egal wie groß die Brauerei ist, die Spur mal zu wechseln oder umzudrehen, das dauert richtig, richtig lang. Bei uns hat es bis 2007 gedauert. Also ich bin 96 in die Brauerei eingestiegen und 2007 war eigentlich das Wendejahr, ab dem es dann bei uns auch aufwärts ging.
Woran liegt das, dass es so ein großer, schwerer Dampfer ist, wenn es unabhängig von der Unternehmensgröße ist?
Weil der Konsument erst ganz, ganz spät Themen mitbekommt. Ob es gut oder schlecht ist, das ist, was sich aufbaut. Das kann ich natürlich mit Fernsehwerbung oder mit großer Werbung heute digital dann natürlich anschieben. Aber selbst da merkt man, dass das beim Biertrinker gar nicht so viel ausmacht. Also wir arbeiten seit Jahren ohne jede klassische Werbung und kommen trotzdem voran. Aber während der Pandemie waren wir zum Beispiel in den Regalen gestanden. Man kannte uns aus der Gastronomie, wir waren in den Regalen gestanden, die Aktionen haben gepasst, der Konsument hat danach gegriffen. Jemand, der gerade am Rückwärtslaufen ist, bei dem, also da ist der Konsument, hat er nicht im Relevant Set. Mhm. Du gehst in den Handel, du läufst an dem Produkt vorbei und dann geht es nach unten. Und bis du das merkst, woran es liegt, vergeht so viel Zeit. Und bis du es dann den Konsumenten wieder überzeugen kannst, vergeht so viel Zeit. Sodass es da einfach diesen Hockeyschläger-Effekt beim Bierbrauen nicht gibt. Also so, es geht runter und dann nächstes Jahr geht es wieder hoch. Die blendende Idee, die, glaube ich, gibt es mindestens im Biermarkt, für den ich sprechen kann, nicht. Ob es in anderen Märkten gibt, weiß ich nicht. Aber deswegen ist es ein Dampfer. Es dauert viele Jahre und du musst viel Substanz haben, um das durchzuziehen und auch viel Selbstvertrauen, dass die Maßnahmen, die du gemacht hast, auch wirklich funktionieren. Mhm. Bei uns würde ich das eher als Glück bezeichnen. Das war tatsächlich, also zurückblickend, ich war halt noch ein Greenhorn. Ich habe mich viel getraut, aber ich habe nicht viel gewusst. Mhm. Und deswegen sage ich Glück, weil das hätte auch schief gehen können. Das war einfach Durchsetzungsvermögen, machen wir jetzt so und es hat funktioniert.
Ist diese Art des Denkens und des Handelns der amerikanischen Seite in dir geschuldet?
Ich denke ja. Ich war schon immer jemand, der mehr nach vorne schaut als nach hinten und jemand, der sehr gern zu Hause sein Zimmer umräumt. Also ich brauche das auch ab und zu mal, um mich wieder wohlzufühlen. Also Veränderung war für mich was, das muss sein. Und das hat natürlich schon vielen wirklich wehgetan. Also ich habe sehr schnell geändert, manchmal dann eben nicht aufgepasst, dass das für manche sehr, sehr störend und frustrierend ist, wenn sich ständig was ändert. Für mich war es ja normal, war ja schön. Und ich glaube, das kommt aus dem Amerikanischen, einfach diese Lockerheit, zu sagen, das machen wir jetzt und probieren es mal. Ich denke auch nicht 10-mal nach, muss ich zugeben. Ich bin schon jemand, der ein Bauchgefühl entwickelt, hoffentlich ein gutes Team im Hintergrund, wie jetzt wiederum den Braumeister Mike Göbel, der auch noch der Analytiker dazu ist. Mhm. Und viele Fragen und dann entscheide ich aber auch. Aber manche andere müssen halt nochmal überlegen und nochmal, das kann ich nicht, will ich nicht. Und das hat dazu geholfen, dass wir ein bisschen schneller waren.
Um das nochmal für unsere HörerInnen, deine Mutter ist Amerikanerin?
Meine Mutter ist Amerikanerin, ja.
Und du hast die schöne Geschichte gelesen, Stefan, dass sie deinen Vater kennengelernt hat, weil er derjenige war, der sie verstanden hat.
Einer der wenigen war, der hier Englisch sprechen konnte, genau. nach dem Krieg.
So war es. Also sie hat 2 Orte zur Verfügung. Sie war bei Lehrerin beim Militär.
Ja.
Und es war entweder Frankfurt oder Bindlach bei Bayreuth. Und wenn sie nach Bindlach kommt, dann soll sie den Oskar Meisel mal kontaktieren, der kann Englisch. Das war, ja, so läuft das Leben. Ne?
Irgendwann kam dann ja diese Craft-Bier-Schiene dazu. Das war 2013, 2012, 2013, richtig?
2009 haben wir tatsächlich begonnen und 2011 waren dann die ersten Produkte im Markt und 2013 kam die Session-Linie dazu, 2012, glaube ich.
Also auch da ein langer Weg.
Auch da ein sehr, sehr langer Weg. Wir haben, das war auch ganz spannend, uns ging es eigentlich gar nicht unbedingt um Craft, uns ging es darum, nicht nur immer über Kondition zu reden. Hm. Wir wollten endlich beim Wein, wird über Geschmack gesprochen und da darf jeder sein Ding dazu sagen und beim Bier schmeckt, schmeckt nicht. WKZ in die Richtung, das machen. Das hat uns, Hermann Josef Berger, mein Vertriebsgeschäftsführer und mich einfach frustriert bei den Reisen. Er liebt belgisches Bier und ich habe gedacht, wir könnten noch einfach so ein Aktienzwickel nehmen und eine große Flasche tun, damit es einfach mal ein bisschen anders ist.
Damit schick aussieht.
Genau. Und dann hat er gesagt, nee, das müssen wir mal die steigeren Biere. Dann haben wir die verkostet und dann habe ich mich eigentlich erst an das Amerikanische erinnert, zu sagen, Mensch, das passt eigentlich ganz gut, dann versuchen wir doch da was zu nehmen. Und haben dann 2 Jahre lang auf der Messe auf der Internorga mit unseren Kunden die ersten Gehversuche von Stefans Indian Ale, Jeff's Bavarian Ale und Mark's Chocolate Bock verkostet. Und das war so toll, weil man jedem Kunden eine Geschichte erzählen konnte. Ob es ihm geschmeckt hat oder nicht, war komplett egal. Am Ende war er hoffentlich Meisels Weißbier-Fan. Aber wir konnten ihm was Neues erzählen. Und nicht über Kondition und das, sondern wir haben viele Kunden da gehabt. Ich wusste nicht, was die machen, ob die Gastronomie haben oder Handel. Und danach sind die zu Freunden des Hauses geworden. Mhm. Es war die schönste Zeit im Markt, dieses Experimentieren mit den Kunden. Und deswegen bin ich auch sehr traurig, dass der Innerneuger für Bier keine Rolle mehr spielt. Hm. Das ist sehr schade, weil das war, wir laden die Leute zu uns ein. Ein Chef Meisel ist mit dabei. Wir agieren mit den Kunden. Wir machen mit denen Spaß. Wir haben bis 9 Uhr abends mit denen auch getrunken und sind um die Häuser gezogen. Aber wir haben auch unheimlich viel gelernt für unser Bier. Was schmeckt nicht. Also das war die Entwicklung. Die ging schon 2009 los.
Das ist ja lustig, dass das so ein Anker ist, um bei Menschen eigentlich dann auch wiederum die Weißbiermarke so landen zu lassen.
Ich glaube, am Ende ist es nicht unbedingt nur eine Marke, sondern eben die Philosophie und das, was du kennenlernst. Hm. Jetzt sind auf der Messe hier eher B2B-Kunden. Das heißt, die haben uns und unsere Art zu denken kennengelernt. Unser Bier, unser Weißbier, unser Meisels Weiße ist prinzipiell gut. Das ist schon immer die Grundvoraussetzung, dass das Bier auch passt. Aber wenn man dann auch noch den Inhaber kennt, wenn man dann auch noch die Mannschaft kennt und weiß, man ist gut aufgehoben und man ist eingeladen, dann nimmt man die Marke, glaube ich, noch mal ganz anders wahr, als wenn es eine Konzernmarke ist, wo ich zwar weiß, da kriege ich den WKZ, da bin ich betreut, aber eigentlich kennt mich da drin keiner. Und das haben wir bemerkt und haben es dann wirklich auch ausgespielt und gesagt, es macht uns Spaß, wir sind diejenigen, wir fangen um 9 Uhr an und wir hören um 2 Uhr früh auf. Das ziehen wir durch und haben einfach tatsächlich gefeiert. Wir haben Spaß gehabt beim Arbeiten. Das Einzige ist, wir haben uns auch gemerkt, was wir erzählt haben. Das war die Härte bei der ganzen Sache.
Das ist auch die Kunst bei der Sache vielleicht, meinst du?
So ist es.
Sehr schön. 2009 begann das Ganze und schließt sich der Kreis zum Namen des Ganzen. Das heißt der Meisels and Friends.
Das war natürlich eigentlich der Arbeitstitel. Also wir wollten eben nicht mehr ausgrenzen. Also dieses Thema entweder Grombacher oder Bitburger, das wollten wir nicht. Und wir haben dann gesagt, wir machen was, wo wir Freunde mit einladen können und Spaß dran haben. Der Arbeitstitel wurde dann eben zum Bier und heute zur Philosophie. Was ich nicht wusste, ist, dass jeder Meisel damals schon immer einen an der Seite hatte, einen Freund an der Seite hatte, der ihm geholfen hatte, das Unternehmen zu führen bzw. Ideen umzusetzen. Das hat bei meinem Großvater, beim Fritz Meisel, schon angefangen mit dem Mandy Mühlbauer, der ein begnadeter Techniker eben auch war. Bei meinem Vater und Onkel war es der Hans Holländer als Braumeister, der aus Weinstephan mitkam. Und als ich angefangen habe, hat mein Vater gefragt, wen willst du mitbringen? Und ich so, keine Ahnung, wieso? Wenn du Lust hast, nimmst halt einen mit.
So eine Wildcard.
Genau, so eine Wildcard, so mach doch. Und dann habe ich ein paar Wochen vorher mit dem Mike Göbel das erste Mal intensiv, ich bin Altweinstephaner Brauerbund dabei, und da habe ich das erste Mal intensiv mit dem gesprochen und der hat gesagt, der hat jetzt noch BWL dazu studiert und wenn mal was ist, ja, dann habe ich gesagt, dann nehmen wir noch den. So, jetzt wohnt er neben mir, ist mein Geschäftsführer Braubetrieb und begnadeter Braumeister. Und deswegen haben wir dann auch dieses Thema Meisel and Friends als wahnsinnig ehrliche Geschichte spielen können und haben die dann natürlich total ausgeweitet, bis hin zu, dass eben sehr viele Craftbrauer jetzt schon bei uns waren, beim Hopfenreiter mitgebraut haben, bei unseren verschiedenen Festivals mit ausschenken dürfen, beziehungsweise dass eben 80 andere Biere noch im Liebesbier ausgeschenkt werden. Wo ich schon sagen möchte, wenn es machbar ist, dann möchte ich die Freunde bezeichnen können. Hm. Das ist nicht immer machbar, muss man ehrlich sein. So viel sieht man sich dann auch nicht. Aber die Philosophie, die Werte, Familienunternehmen, innovativ, nach vorne gerichtet, das suchen wir schon in den Produkten, die wir hier ausschenken und in den Menschen, die dann zu uns kommen. Also wenn, dann sollen die auch mal da gewesen sein. Mhm. Deswegen die Bilder im Treppenhaus mit all den Brauerkollegen.
Ja, das macht haben wir sehr viel Spaß. Vorhin schon erfahren, irgendwie, dass auch tatsächlich alles, was in der Gastro ausgeschenkt wird, nicht aus Großkonzernen kommt.
Richtig, richtig. Das ist jetzt ganz schade, weil jetzt ist wieder Monkey 47 ist genau, ja verkauft worden. Ja. Und bei Sliers wissen wir es jetzt noch nicht, was da passiert, aber schade, dass solche dann plötzlich weg sind, die eigentlich gut dazugepasst haben. Ja. Aber Gott sei Dank gibt es da eine gute Bandbreite eben an Eigenständigen und die es nach vorne bringen wollen. Also mir nützt auch keiner was, der gerne reinkommt, ein Geschäft macht und dann wieder verkauft, was ja bei den Startups oft der Fall ist. Hm. Wir sind eben 4 Generationen da und wir wollen hoffentlich noch 4 Generationen bleiben. Deswegen suchen wir Freunde, die eben auch die gleiche Philosophie haben, langfristig am Markt zu sein. Wobei es natürlich okay ist, wenn jemand auch sagt, so jetzt ich gehe raus aus dem Markt oder ich suche mir einen Partner. Das ist absolut in Ordnung, deswegen ist der kein Nichtfreund. Aber eben, er kann nicht mehr hier ausgeschenkt werden.
Wie ist es denn mit so einer Minderheitenbeteiligung, wie zum Beispiel bei Crew Republic? Nun, es ist auch ein Familienunternehmen, was damit eingestiegen ist.
Ja, aber das ist dann, Beispiel. Das wäre dann schon schwierig. Jetzt kenne ich Mario sehr, sehr gut und ich glaube, da würde ich auf jeden Fall mit den Bieren zumindest ein Auge zudrücken. Aber man muss sich genau anschauen. Also ich möchte eben nicht, dass dann rauskommt, naja, okay, bei dem ja, bei dem nicht, bloß weil du den kennst. Es muss dann schon geradlinig sein. Also die Gedanken haben wir uns noch nicht gemacht. Er hatte ja vorher schon einen großen Teil eben an AB InBev verkauft, zuerst jetzt an Bitburger. Schauen wir mal. Wenn wir uns mal wieder mit ihm treffen und ein paar Bierchen trinken, dann sehen wir, was passiert.
Ja, es ist für diese Größe von Unternehmen natürlich einfach logistisch, glaube ich, einfach unglaublich sexy, dann solche Partnerschaften einzugehen, ne? Weil am Ende ist das, was vielleicht nicht funktioniert bei so einer Brauerei.
Der Biermarkt in Deutschland ist sehr, sehr schwierig, gerade für die neu reinkommen und die national verkaufen wollen. Da ist unser geliebtes Mehrwegsystem schon ein Hemmnis. Hm. Das schützt uns alle ein bisschen auch davor, muss man auch zugeben, weil damit auch die Ausländer weniger in den Markt kommen. Aber es hindert natürlich auch zu sagen, ich verkaufe jetzt mein Bier als Kleiner mal in Berlin, weil dann steht mein Kasten dort oben, der kommt nicht mehr zurück. Hm. Da ist das Schreddern günstiger, als das Ding wieder zurückzuliefern. Und darunter leiden schon auch die kleineren Brauereien und auch die Startups. Es gibt natürlich mit Logipack-Systeme, wie man das handeln kann, aber dann braucht man wieder einen Vertrieb, dann muss jemand dabei sein. Also es ist nicht leicht, in Deutschland in den Markt einzusteigen. In der Gastronomie gibt es dann natürlich auch die Darlehen und die WKZs, die gezahlt werden müssen. Das ist in den USA anders. Da kann ich einfach hingehen und sagen, verkauf mein Bier und der sagt ja oder nein. Mhm. Aber Geld darf ich dort nicht zahlen. Mhm. Und deswegen, und dann auch noch Einweggeschäft, das lässt sich halt einfacher machen als in Deutschland.
Ist sowas wie die Dose jemals ein Thema für euch?
Die Dose, ich würde jetzt mal sagen, was Nachhaltigkeit angeht, wäre sie schon sehr fraglich. Das wäre mal das eine Thema. Mhm. Wir haben aber unsere Philosophie Ökonomie, Ökologie und Sozial. Mhm. Das heißt also, wenn das ein Gebinde ist, das der Kunde wünscht und wir wissen, es kann recycelt werden, was es tut, dann finden wir das Gebinde prinzipiell gut. Für Weißbier, da sind wir nicht stark genug, um sowas zu machen. Und ein Pale Ale wäre jetzt wahrscheinlich auch noch nicht. Also ich würde das am liebsten in der 0,3er Dose dann machen. Aber die ist am Markt momentan nicht interessant, also nur ja. 0,5. Ja. Insofern wäre es für ein Ausland in Ordnung. Da steht im Prinzip momentan bei uns die Kapazitätsgrenze dagegen, okay. dass wir einfach voll sind und jetzt nicht noch eine Dose machen wollen. Aber ich würde nicht dran vorbeigehen. Ich finde eine gekühlte Dose und schön zisch aufmachen und trinken, finde ich schon sexy. PET dagegen geht gar nicht, also das geht nicht.
Ja, ja.
Und Flasche ist halt auch nicht immer praktisch. Also insofern, ich bin kein Gegner der Dose.
Ja, tatsächlich fürs Ausland würde das ja auch passen. Ich glaube, es gibt da ja Studien, ab 400 Kilometer Transport ist die Ökobilanz, glaube ich, ausgeglichen mit Dose und Flasche und dann.
Ja. Genau, und die Dose kann tatsächlich sehr gut recycelt werden.
Ja, ja.
Und hält das Produkt auch wunderbar frisch.
Wunderbar, weil es ist schön dunkel und also genau. Da kann man auch nichts sagen. Also Produktqualität ist in der Dose nicht schlecht, wenn sie nicht pasteurisiert ist.
Seit dem Einstieg ist eine Menge passiert hier in diesem Unternehmen. Ich möchte noch mal kurz über deinen Vater sprechen, der sagte, das klingt ja sehr veränderungsfreudig, wenn er irgendwie von sich selber sagt, er kann das nicht mehr so überblicken, was er da machen muss, um die Zukunft oder das Unternehmen auf Zukunft zu trimmen. Gab es Momente, wo er gesagt hat, Jeff oder Jeff Ray heißt du ja eigentlich.
Ja, nee,
Jeff. Sagt wahrscheinlich
Jeff,
keiner
Jeff,
mehr.
War keiner. Ein typisch fränkischer Name, Jeff.
Genau, Jeff. Habe ich mir auch beim ersten Mal gedacht, als ich den gehört habe, tatsächlich. Typisch fränkisch. Jeff, bist du eigentlich wahnsinnig geworden?
Um das weiterzumachen oder?
Was hier so entstanden ist. Jetzt kommt so, jetzt, wir hatten sowieso eine Pandemie, es entsteht vorher schon dieses große Restaurant, es ist ja wirklich ein großer Laden, den ihr da aufgemacht habt mit dieser Unmengen von Biere dann. Ich glaube, es waren 22 oder 21 Hähne.
21
genau. Hähne, 80 Biere, du hast es gerade eben selbst gesagt, die man noch außerhalb dazu sich bestellen kann. Das ist eigentlich so ein ganzes Buch, haben wir erfahren, genau. Ob der Corona-Pandemie jetzt gerade nicht da liegend, aber wie man das eigentlich als Weinkenner so hat in Restaurants.
Ja.
Dann kommt da jetzt noch dieses Hotel dazu, auch frisch. Dann gibt es da diese kleine Rösterei. Das ist ein ganzes Erlebnisuniversum. Und irgendwo wird hier ja immer gebaut. Hat er irgendwann mal gesagt, bist du eigentlich verrückt?
Also ich glaube, jetzt würde er es wahrscheinlich sagen. Ich muss sagen, dass mein Vater und meine Mutter gleichzeitig in der Pandemie jetzt gestorben sind, an Corona tatsächlich. Aber auch in einem sehr gesetzten Alter, sodass ich die gerne dann auch mal gehen lassen durfte. Ich glaube, jetzt hätte er schon mal gesagt, spinnst du langsam. Mhm. Weil das natürlich alles immer fragiler wird. Die Umwelt, wir wissen alle nicht, was mit der Inflation passiert, was mit der Kriegssituation, mit der ganzen Weltpolitik passiert, macht es schwierig. Ich glaube aber, ich bin beseelt auch von seinem Innovationsgeist, genau dann Dinge zu tun, wenn man sie eben nicht erwarten würde, das aber fundiert mit einem guten Team, mit einer guten, sage ich jetzt mal, auch Möglichkeit zurückzutreten. Es war mal in der Stadt angedacht, ein Kongresszentrum zu bauen. Wir haben uns dafür angeboten und hätten das ganze Thema als Genussregion Oberfranken gemacht. Auf dem ganzen Gelände, Gewölbekeller mit Tagungsräumen, großer Tagungsraum mit Blick auf den Festspielhügel, kleiner Bäckerei, kleiner Metzgerei, kleiner Brauerei. Das war angedacht. Da hat er gesagt, spinnst du das mit der Stadt zu machen? Weil er gesagt, das geht nicht. Er hat leider recht behalten. Ich habe sehr viel Geld verbrannt. Irgendwann war OB-Wahl und die neue OB hat gesagt, ich bin dagegen. Und dann war das erledigt. Aber wir haben auch den richtigen Punkt gefunden, zu sagen, gut, dann nicht. Haben das auf die Seite gelegt, haben ein Jahr lang getrauert und haben dann am Liebesbier gearbeitet. Und da sehe ich noch das Bild, wie meine Mutter und Vater das erste Mal reinlaufen und mein Vater so ein Grinsen im Gesicht hat. Er wollte dort unten einen Augustinerkeller bauen. So in der Richtung muss das sein. Und das geht gar nicht, was du da machst. Also wir haben viel gestritten, aber nach außen hat er immer gesagt, macht jetzt mein Sohn. Da hat er nie eingegriffen. Und als er das dann gesehen hat, was entstanden war, mein Vater war nie ein großer Redner, der sagt, das hast du toll gemacht. Da kommt höchstens ein Zettel, wie damals, wo wir mit Veltins kooperiert haben, Zeichen der Zeit erkannt dein Vater. Das ist dann eher so seine Art zu sagen, das hast du gut gemacht. Aber am Grinsen habe ich erkannt, das hat ihm richtig getaugt. Und das würde er auch weitermachen. Und so bauen wir auch weiter und machen weiter, weil mein Großvater gesagt hat, ein Brauer, der nicht baut, bald auch nicht mehr braut. Also ist das ein klarer Auftrag.
Und so wird hier immer irgendwo gebaut, auf dem Gelände.
Genau. Es muss ja immer irgendwie weitergehen. Also man muss es natürlich auch dürfen und können. Wie schon gesagt, wir haben viele Jahre nur gespart und versucht es zu machen. Aber es ist eben nicht nur meine Arbeit, es ist mein Hobby. Ich denke 24 Stunden, ich könnte immer da sein. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und deswegen ist auch mein Geld sozusagen hier gut angelegt. Die Rendite passt, wir investieren, wir reinvestieren. Und ich sage es mal, schöner als gestern Abend zum Beispiel Fußball spielen und mit den Kameraden danach noch ein Bierchen zu trinken, ist es auch nirgendwo anders. Also bleibe ich auch gern hier und mache das gern so weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass wir hier jedes Jahr immer was Neues sehen werden.
Du hast selber auch Kinder, richtig?
Einen Sohn. Mhm. Mit 14.
Wächst der auf wie du? Ist der genauso oft hier?
Der ist auf jeden Fall genauso oft da, vor allem natürlich im Liebesbier, weil da gibt es was Gutes zum Essen und zum Trinken. Der beobachtet das ganz genauso. Jetzt ist er in einem Alter, wo er langsam mal anfangen wird, auch gewisse Praktikas mitzumachen. Von meinem Cousin, die beiden Töchter, da ist die eine hat ihre bisschen Praktikum gemacht, die andere ist jetzt aber voll dabei, möchte auch gerne in Richtung Brauer gehen. Und bei meinem muss man das noch abwarten. Wichtig ist für mich, keiner bekommt irgendeine Vorgabe, was er zu tun hat. Keiner bekommt aber auch eine Garantie, dass er da rein kann. Denn das Wichtigste ist, dass einer mit vollem Herzblut und voller Kraft dahinter steht und das Lust hat zu machen. Und das entwickelt sich natürlich. Da ist 14 bis 19, wo die jetzt sind, noch ein bisschen jung.
Klar, wenn man so übergibt, heißt das auch Vertrauen. Ne? Am Ende des Tages ist das ein Vertrauen, das man dort haben muss.
Ja, und vor allem den Spaß. Also ich glaube, ganz sicher ist, es wird mich nicht stören, ob die einen anderen Weg gehen. Ich weiß für mich und habe das auch in den Regeln festgelegt, dass ich spätestens mit 70 ausscheiden muss und spätestens mit 75 aus dem Beirat ausscheiden muss. Und dann ist auch gut. Dann ist Schluss. Und dann müssen die anderen das machen. Und ob die dann die rote Jeans anziehen oder die grüne, ist dann nicht mehr mein Thema. Ich hoffe, dass ich mich dann so verhalten kann wie mein Vater. Intern streiten und nach außen sagen, bin nicht mehr zuständig.
Wer weiß, welche Biere dann hier gebraut werden.
Wird spannend sein, wenn man mal in die Zukunft schauen könnte. Ne?
Ja, definitiv. Wenn du in eine Zeitmaschine steigen könntest und dein jüngeres Ich sehen würdest, was würdest du dem sagen, Stand heute?
Also wenn ich zurückgehe.
Ja, und du triffst dein jüngeres Ich?
Du hast echt ein glückliches Leben vor dir. Nimm's, renn damit. Glaube ich. Ich war damals sehr schüchtern. Als kleiner Junge eigentlich eher schüchtern und bin so behütet aufgewachsen bei meiner Mutter hauptsächlich, dass ich diese Liebe einfach irgendwie in mir trage und dann aber trotzdem noch die Fähigkeiten hatte, Dinge zu verändern und nach vorne zu gehen. Und da kann ich dem lieben Gott einfach nur dankbar sein. Also das hat irgendwo, bin ich bisher auf der Sonnenseite des Lebens und durfte vieles machen. Es waren ein paar schlechte Momente, aber die konnte man dann wieder umdrehen. Insofern würde ich, glaube ich, wirklich zurückgehen und sagen, hey, es wird schön. Freu dich drauf.
Und du wirst einige gute Biere trinken, auf jeden Fall.
Oh ja. Bier trinken ist dann doch das größte Hobby.
Lass uns noch einmal über diese Craft-Geschichte nachdenken. Da warst du ja durchaus mit in Deutschland ganz vorne. Du hast ja selber gesagt, ihr habt experimentiert. Das war ja auch so ein unbekannter Begriff. Auch umstritten, ja, mit Sicherheit. Ist auch fraglich, ob der hier funktioniert hat, der Begriff an sich. Ist aber die Frage, wurde ja auch schon mal diskutiert, ist Craft Beer eigentlich tot? Wird das irgendwie weitergehen? Weil diese Stärke, sprachen ja alle von diesem US-Vorbild, was er so durchgehauen hat und dann ja auch mal tatsächlich über die 10%-Schiene locker gekommen ist. Da sind wir ja meilenweit entfernt. Wie ist deine Einschätzung für diesen Craft Beer-Markt?
Also auch da hatten wir Gott sei Dank intern so viel vorher diskutiert und waren da eigentlich, denke ich, auch schon auf dem Punkt. Ich weiß noch, dass ich mal mit Greg Koch auf dem Podium war und da war ich eher der Buhmann, der gesagt hat, wir können nicht ganz normales Bier brauen und das ist in Deutschland eben schon sehr, sehr gute Qualität und wir haben unheimlich viel traditionelles Craft. Das war damals unsere Definition zu sagen, Landbier, Zwickelbier, die ganze fränkische Region, das sind alles Craftbiere. Was wollt ihr denn bitte? Und nicht wie in den USA, wo es praktisch nur noch ein, zwei, drei sehr seichte Biere gab. Das kannst du nicht vergleichen. Und dann kommen mir obendrauf mit 10%, 80 Bittereinheiten und 3 € die Flasche. Ich sage, das kann nicht funktionieren. Wir müssen stufenweise nach oben gehen. Wir müssen versuchen, den Konsumenten mitzunehmen. Und ich glaube, deswegen ist Craft tatsächlich tot. Was nicht tot ist, ist die Idee der modernen Bierspezialitäten. Bier anders zu interpretieren, diesen Mut der Amerikaner, andere Produktionstechniken auszuprobieren. Das ist ja eigentlich das, was immer so schade ist in Deutschland. Wir blockieren dann oft mal die Zukunft. Und das hier rüberzunehmen, zu kultivieren, wie wir es heute tun, und nochmal zu optimieren, wie man das Beste mit 4 Rohstoffen machen kann, das habe ich damals schon als unsere Aufgabe gesehen und nicht unbedingt zu sagen, wir müssen das Reinheitsgebot killen und müssen unbedingt noch Johannisbeeren reinschütten oder Schokolade, sondern wir müssen schaffen, einen Chocolate-Bock zu machen, wo viele sagen, ist da Schokolade drin? Und du sagst, nein, das sind vier Rohstoffe. Punkt. Das macht doch Spaß. Und da wurde das Reinheitsgebot so angegriffen, absichtlich, um einen Mythos zu zerstören. Und das fand ich eigentlich schade. Und ich glaube, daran ist auch der Begriff Craft dann zugrunde gegangen, in der Presse zu gehypt. Es waren dann die ganz coolen. Und am Ende haben viele das Bier getrunken und haben gesagt, echt jetzt? Schmeckt das besser als das Leubser um die Ecke? Oder? Und das war dann eben nicht der Fall. Aber ich glaube nach wie vor an diese modernen Bierspezialitäten. Ich glaube auch noch an viele von den damaligen Craft-Brauereien, die jetzt eben auch andere Produkte noch dazu machen, die den Markt wirklich bekämpfen und im Markt kämpfen, um nach vorne zu kommen. Und da werden wir einige sehen, die da durchkommen und die die Frechheit haben und die Innovationskraft haben, mal Dinge anders zu machen. Und wir werden größere sehen, die am Zenit schon angekommen sind und jetzt langsam nach unten gehen, weil sie eben nicht bereit sind, so Veränderungen mitzumachen. Wenn ich da in die Zukunft schaue, denke ich schon, dass es IPA und Pale Ale und solche Sachen in unserem Unternehmen auch in Zukunft geben wird.
Wie hoch ist denn der Anteil von den Bierspezialitäten bei euch? Also jetzt von den modernen Bierspezialitäten. Bierspezialitäten sind sie ja alle.
Der ist relativ klein, der ist überschaubar. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn ich dann die Rendite dafür, weil wir haben einen anderen Preis, wir können ein anderes Publikum ansprechen, anschaue, dann reden wir da schon über 10%. Mhm. Ja, und das ist dann schon ein Wert, der sich lohnt aufzubauen. Und das kann nicht jeder. Becks hat es versucht. Das ist nicht glaubwürdig. Funktioniert also nicht. Also es muss schon auch ein glaubwürdiger Braumeister, eine glaubwürdige Geschichte, ein glaubwürdiges Familienunternehmen dahinter stecken, um so ein Produkt zu machen. Also das hilft uns doch in der Brauereiwelt 4.0 eigenständiger zu sein. Weißbier, wissen wir auch, wächst aktuell nicht, nimmt eigentlich eher ab. Das sehen wir schon ganz klar in dem Thema moderne Bierspezialitäten. Deswegen auch die Brauwerkstatt. Einfach dieses Thema, lasst uns immer mal wieder mit Bier experimentieren. Dann verkosten wir es im Liebesbier. Wenn es die Leute trinken, ist gut. Wenn nicht, trinken wir es selber. Und auch das hat mein Großvater übrigens gesagt. Dann müsst ihr es halt selber saufen, hat er gesagt. Okay. Das ist schon ein bisschen so das Thema. So ist Meisel & Friends alkoholfrei entstanden, weil wir gemerkt haben, das funktioniert und konnten es dann hier machen. Wir haben immer wieder unsere Limiteds, können damit experimentieren und merken, was ankommt, ob das jetzt bei den verschiedenen Bloggern sind, die darüber berichten, oder eben, ob es der Konsument in der Gastronomie bestellt oder eben nicht bestellt. Mhm. Und da merkt man schon, was dann ganz leicht über die Zunge geht oder wo, wenn man es nicht schieben würde, nichts geht. Und diese Innovationskraft, die ist für mich bombastisch, einfach zuzuschauen, wie dann in dem Fall wieder das ältere Pärchen sagt, ja, Palle alle, schmeckt aber. Das ist doch genau da, wo wir hin müssen, dass Bier nicht langweilig wird und nicht nur zum Saufen da ist, sondern Bier ist ein Genussprodukt. Bier hat eine lange Geschichte, aber hat noch viel Möglichkeiten vor sich, weil man die vier Rohstoffe beliebig miteinander mischen kann. Und da ist noch lange nicht das Ende.
Dann sind wir gerade in so einer Situation. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Geschichten, die auch für diese Branche schwierig sind. Klar, einmal die politische aktuelle Situation, liest man ja viel. Der Ukraine-Krieg, die Russland-Krise hat natürlich auch Folgen für diesen Markt. Und dazu kommt natürlich dann noch kommen andere Herausforderungen wie der Klimawandel. Ich glaube, das kann durchaus noch zusätzlich, sage ich mal, zu einem zusätzlichen Aussieben, wenn man es so hart formulieren möchte, führen, oder? Weil ich Innovationswille alleine, glaube ich, bringt es jetzt gerade nicht.
Das sind schon viele, ich sage immer Seignägel dazu. Ja. Nur die Braubranche ist schon sehr robust. Also es scheiden ganz, ganz wenige aus. Und wenn man sich von der Jahr 2000-Problematik über den Euro und so weiter bis heute bewegt, ist immer wieder irgendwo eine Krise dabei, wo man sagt, oh, das wird jetzt schwer. Trotzdem schafft man es natürlich oftmals mit sehr viel Substanzverlust, da weiterzukommen. Ich glaube nur, ich bin kein Makroökonom, aber wenn ich mir das heute anschaue, denke ich, wird die Welt morgen nicht mehr die gleiche sein. Nicht mehr die aus meiner Kindheit, nicht mehr die, die irgendwo geborgen war und man hat das Gefühl, ja, die Krisen sind weit weg. Syrien hat uns doch eigentlich gar nicht tangiert, außer dass dann irgendwann Flüchtlinge kamen. Aber wir haben nicht mitbekommen, also ich zumindest nicht, was da Schlimmes passiert ist. Jetzt bekommt man es mit. Jetzt weiß man, es wird wieder die Trennung geben. Wir haben damals in der Kaserne ja auch noch sozusagen Deutschland verteidigt vor dem Ostblock. Das war dann weg, das war alles vorbei. Damals haben wir die Flüchtlinge aufgenommen, die DDR-Flüchtlinge damals aufgenommen und. Und heute sind wir wieder am Punkt, dass die Trennung da ist. Und die ist wahrscheinlich, also ich wüsste nicht, wie die überwindbar ist, wie der Markt wieder ganz normal ticken soll und natürlich nicht, welche Auswirkungen das wirklich auf das gesamte System hat. Wenn man schon sieht, dass eine Frachter, der schief steht im Suezkanal, zu so Auswirkungen führen kann oder ein Lockdown in Shanghai oder es gibt ja heute 10 Themen, die man aufführen könnte und da ist der Klimawandel jetzt einfach plötzlich mal kurz weg. Weil jetzt müssen wir anfangen, Dualbrenner zu kaufen oder wir haben jetzt bestellt, damit wir in der Lage sind, mit Öl tatsächlich dann zu kochen, weil Gas vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Also du gehst wieder zurück in die Urzeit, möchtest eigentlich nach vorne. Und ich glaube, das wird viel zerreißen, das wird viel verändern. Ich bin absoluter Optimist und ein positiver Mensch, aber ich glaube, dass wir an einem Wohlstandspunkt angekommen sind, den wir so nicht mehr halten können. Und das wird viel verändern.
Das wird vielleicht auch den Preis für das Bier wieder nach oben treiben, oder?
Es wird ihn nach oben treiben und es wird auf der anderen Seite vielleicht auch dazu führen, dass der Konsument dann aber auch mal wechselt und sagt, ich muss sparen. Kann ich mir noch, sage jetzt mal, den Biomarkt leisten oder gehe ich jetzt im normalen Edeka mein Bio kaufen oder gehe ich sogar noch ein Stück weiter runter, weil wenn plötzlich eine Benzinladung 160 Euro kostet oder eben der Tank zu Hause ein Tausender mehr fürs Öl, dann ist es schon signifikant und das geht weiter, weil jetzt wollen ja die Personalkosten sollen ja steigen logischerweise, weil ich muss ja die Inflation ausgleichen. Also ich bin kein Makroökonom, aber es geht die Schraube gerade sehr, sehr stark in Richtung Inflation, in Richtung Kostensteigerung und das wird Konsumenten nochmal verändern, neben dem, dass Alkohol ja sowieso nicht mehr wächst, sondern eher im Alltag nicht mehr vorhanden ist und eher zur Genussszene. Wir sind hochpreisig, wir sind genussorientiert. Da ist die Frage, wo kann man mit dem Preis noch hin? Muss man sich ganz ehrlich stellen. Und auch da ist es schön zu wissen, dass man gut aufgestellt ist und es beobachten kann. Aber allein die Malzkostensteigerungen im nächsten Jahr sind bei uns, ohne Zahlen zu nennen, absolut signifikant. Und da wird es natürlich Betriebe, die eine geringe Rendite haben, schon ordentlich beuteln, wenn sie die Preise nicht erhöhen können.
So visionär gedacht, du hast es gerade selbst gesagt, man möchte eigentlich in die Zukunft oder für die Zukunft handeln und muss dann doch nochmal einen Dualbrenner kaufen. Gibt es oder gab es schon andere Pläne in der Schublade, um so ein Unternehmen dann nachhaltiger zu machen? Denn das ist ja auch etwas, was man bei so einer Brauerei mit Wasserverbrauch, Energieverbrauch, das kann man in dieser Branche immer irgendwie ankreiden. Nachhaltig ist Bierbrauen nicht. Welche Pläne gab oder gibt es da bei euch?
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, seit vielen Jahren leben wir diesen Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und Sozial. Und im Prinzip ist das die ehrliche Nachhaltigkeit. Man geht immer über dem Thema, wir müssen jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie machen. Familienunternehmen ticken, glaube ich, insgesamt so, weil sie in die nächste Generation gehen wollen. Wir haben also schon sehr früh angefangen mit Energiemanagement. Wir haben CO2, also wir kaufen kein CO2 zu, wir produzieren unseren CO2 selber, indem wir ihn wieder auffangen. Wir versuchen zu überlegen, wo kann man Photovoltaik, wo kann man Blockheizkraftwerk. Und wir dürfen jetzt wahrscheinlich unser Bayreuther Brauhaus bauen. Das wäre von Anfang an klimaneutral produziert oder würde klimaneutral produzieren. Wir werden dort ein Gründach haben mit 40 cm Substrat, um dort auch die Artenvielfalt, Insektenvielfalt, Bienen und so weiter zu spielen und nur unten drunter sozusagen die Brauanlage zu haben. Biogas kommt vom Biobauern um die Ecke. Das heißt, wir können dort komplett Gas beziehen, Photovoltaik auf dem Dach. Das wird, wenn wir es so bauen dürfen, ich sage deswegen wenn, weil ich aktuell Inflation, Krise nicht 100% einschätzen kann, wann, aber wir wollen bauen, dann wird das auf jeden Fall aus jetziger Sicht ein sehr, sehr nachhaltiges Produkt und wird dem Thema Bayreuther Hell sehr gut zu Gesicht stehen, denn es ist die jüngste Biermarke aktuell neben Augustiner im Biermarkt. Also die jüngsten Konsumenten sind Konsumenten von Bayreuther Hell und die wollen natürlich auch bewiesen haben, dass so eine Marke nachhaltig denkt und das können wir dann dort auch zeigen. werden eine Liste haben von allen Punkten, die wir machen können, wo wir ehrlich sagen, Recycle-Beton würden wir gern machen, geht aber nicht aus statischen Gründen, dass wir das dann auch erklären können. Also einfach diese Nachhaltigkeit noch mal ein bisschen unterstützt. Und 2034 wollen wir definitiv auch in der alten Brauerei, wo es deutlich schwieriger ist, dann auch klimaneutral produzieren. Optimistisch wären wir bei 2030. Das kann sich jetzt mal um ein Jahr oder zwei verschieben, aber das sind Verschiebungen. Das sind für mich jetzt keine dauerhaften Sachen. Wir müssten uns einfach vorbereiten, damit wir wenigstens produzieren können. Heißt aber eben nicht, dass der Klimaschutz hinten runterfällt. Denn so trocken, wie es hier ist in den letzten Jahren, das ist schon unglaublich. Und in den USA kenne ich es ja auch an verschiedenen Stellen, wo dann eben gar kein Wasser mehr vorhanden ist. Also wir müssen uns schon ganz große Sorgen machen ums Klima. Da dürfen wir jetzt nicht so eine Krise nehmen, zu sagen, weg, können wir nicht machen. Nee, wir müssen nachhaltig bleiben, aber es wird jetzt, eine kleine Delle wird es da sicherlich geben.
Ja, viele Hürden.
Auf jeden Fall.
Richtig viele Hürden.
Ja, trotzdem. Deswegen ist man ja Unternehmer und nicht Unterlasser.
Auf den Spruch habe ich jetzt noch gewartet. Ja, genau. Trotzdem, es passiert hier einiges. Anfang des Jahres ist ein Smart Hotel hier eröffnet worden. Das ist ja auch eine sehr moderne Idee. Ja. Man checkt digital ein. Da steht auch kein Mensch mehr, der einen dann irgendwas fragt oder wo man was ausfüllen muss oder so. Ist das eine Antwort auf den Personalmangel oder eine selbst erwählte Entscheidung, weil du das gut fandest oder ihr?
Das ist eine Antwort auf meine Faulheit. Okay. Ich sehe Digitalisierung tatsächlich als ein tolles Thema für jeden, der prinzipiell faul ist. Und so nenne ich mich mal. Hm. Natürlich mache ich mein Zeug, aber wenn ich was sparen kann, spare ich das. Hm. Und ich bin viel in Hotels. Du kommst an, bist eigentlich schon unter Zeitdruck. Dann stehst du in der Schlange mit vier Leuten. Und anstatt dass, wenn du dran bist, das heißt herzlich willkommen, heißt Kreditkarte bitte. Darauf kann ich verzichten. Da brauche ich keinen Menschen. Und beim Auschecken das gleiche Spiel. Ich möchte eigentlich unbedingt los, weil es heimwärts geht. Ich stehe wieder in der Schlange und dann muss ich da noch zahlen und muss das machen. Mhm. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wenn wir jetzt was Neues machen, aus den alten Gebäuden wiederum, also ja. 1686, glaube ich, Goldene Löwe, aus dem Alten was Neues machen, dann lass uns gleich den nächsten Schritt gehen. Nicht bis heute gehen, sondern den nächsten Schritt. Und dann haben wir uns das an verschiedenen Stellen angeschaut. Und wenn du willst, musst du niemanden sprechen. Wenn du willst, haben wir Leute bei uns an der Rezeption, wir haben Leute an der Bar. Du kannst also schon noch mit Menschen sprechen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Wenn ich Gesprächsbedarf habe, kann ich da
Gesprächsbedarf habe, wenn ich sage, ich will das nicht, mir ist das alles zu blöd, dann
mache ich das. Sie mich bitte begrüßen, nur
genau.
So.
Einfach mal Hallo sagen. Ja. Mal in den Arm nehmen. Weiß ich nicht, ob wir das machen, aber wär gut. Einmal in den Arm nehmen. Jetzt darf man es ja wieder.
Jetzt gerade, ja.
Genau. Aber das war so die Idee. Natürlich hilft es auch, muss man sagen, in Zukunft werden wir in der Gastronomie immer mehr Hilfsmittel haben, ob das mit QR-Code bezahlen ist oder Servierroboter und so weiter, weil einfach zu wenig Menschen in der Zeit arbeiten wollen, wenn wir alle anderen feiern. Und das ist ein Dilemma, das wir haben. Ich finde Gastronomie, neben Bierbrauerei natürlich, so ziemlich die schönste Branche, die es gibt. Und man lernt Menschen kennen, es ist immer wieder Bewegung drin. Und es ist jetzt auch nicht vom Verdienst so schlecht, aber es ist eben ein anstrengender Job. Und ich arbeite halt eben dann nachts oder am Wochenende. Und da gibt es schönere Jobs zur Auswahl heute. Und die Frage ist, ob sich das in den nächsten Jahren ändern wird.
Ja, aber es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, denke ich trotzdem. Absolut. Gerade bei der Auswahl, die ihr habt. Da wäre es natürlich schon schön, wenn das kein Roboter erklärt, wenn er es
denn
könnte. Nein,
den Menschen, das ist wiederum, genau da brauche ich den Menschen. Auch in der Brauerei ist es so, ich brauche den Menschen, der den Prozess optimiert. Der einfach mit seinem Geschmack, mit dem Ganzen dahinter steht und sagt, da ist was falsch. Aber ich brauche ihn heute nicht mehr, um Schläuche zu ziehen oder Pumpen zu tragen. Also wenn er schwitzt am Schluss, haben wir eigentlich was falsch gemacht. Ist noch der Fall, aber das kann tatsächlich die Maschinen übernehmen. Und auch in der Gastronomie können gewisse Dinge schneller gemacht werden. Wenn ich weiß, ich komme hin, QR-Code und ich bestelle, bevor ich jetzt 10 Minuten warte, bis die Bedienung zu mir kommt, ist das auf jeden Fall eine Unterstützung und ich kriege mein Produkt, bin zufrieden. Und der Kellner, die Bedienung, die da ist, kann mir dann noch erklären, kann mir noch Ratschläge geben, wenn es ums Essen geht, kann mein Tomahawk-Steak aufschneiden. Das sind alles Themen, wo ich den Menschen brauche und wo ich ihn haben will. Aber für die Dienstleistung nebenbei bin ich heute schon mutig und sage, die junge Generation findet das absolut okay. die hat gar kein Problem damit. Und wir müssen uns leider so ein bisschen daran gewöhnen, dass eine Mischung kommt. Wenn ich könnte, würde ich 100% mit Menschen arbeiten. Würde nichts anders machen. Aber ich habe natürlich auch in der Brauerei gelernt, dass das nicht funktioniert und dass die Fehleranfälligkeit dann trotzdem auch größer ist. Also unsere Steuerung in der Brauwerkstatt ist mit iPad. Es ist automatisiert. Wir sind Craftbrauer. Warum? Weil wir sagen, wir dürfen nicht an der modernen Technik vorbeigehen, bloß weil wir jetzt der Meinung sind, dass wir handwerklich sind. Handwerk ist für mich das Thema, dass jeder mit Herzblut dabei ist und Spaß hat und das Produkt optimieren möchte. Aber ich muss dann schon auch die bestmögliche Technologie und Technik nutzen.
Macht Sinn. Handwerklich sind dafür die Gemälde, die dort sind, oder die Street Art, die dieses Hotel ja auch zieht. Und dann teilweise ja auch wiederum die Biere. Auch da kommt wieder Handwerk ins Spiel. Hast du eigentlich einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin, die in diesem oder der in diesem Hotel verewigt ist?
Also jetzt sind es zwei mittlerweile. Die Hera von Hera Kut, also die Jasmin, die hat ja das Ganze bei uns sozusagen jetzt organisiert und gemacht. Und das Bild von ihr oder von Hera Kut in dem Fall mit ihrem Partner zusammen, der Mops, der hängt bei uns vor der Küche. Das ist einfach, ich könnte mich stundenlang dorthin stellen und einfach zuschauen. Diese Augen, die einen anfunkeln und dann dieser Mops, das ist ihr Hund gewesen, dahinter. Passt farblich alles super zusammen und deswegen habe ich mich da verliebt. Dann haben wir die Gott sei Dank kennengelernt und die hat es für uns orchestriert. Und dann kam noch die Elle aus Kalifornien um die Ecke. Und Elle hat ja alle Männer dann gleich um den Finger gewickelt. Also insofern müssen wir die jetzt auf jeden Fall dazu nehmen. Dann sind es die zwei. Aber noch wichtiger am Schluss war die Anna. Die ist nicht unbedingt die Künstlerin, aber die ist diejenige, die den Flohzirkus bewältigt hat.
Diese 50 Künstler, die dort gearbeitet haben.
Genau, die zusammengebracht hat, die deren Sprache spricht und die hergebracht haben. Weil davor hatte ich schon echt Bammel. Und wir sind eben Meisel & Friends. Wir wollten die schon dann auch als Freunde wieder heimschicken. Und ich glaube, bei den Reaktionen, die ich bekommen habe, ist das bei allen gelungen, dass die danach gesagt, wow, wir sind gut verköstigt worden, wir haben Spaß gehabt, das ist ein tolles Produkt. Obwohl wir mitten auf der Baustelle malen mussten und teilweise die Handwerker nebendran gestanden waren und nur gestaunt haben, was die da machen.
Woher kommt diese Verbindung von Meisels & Friends und Street Art?
Tatsächlich über unseren oder meinen Partner, den Gastronomen, den Thomas Wenk. Das Liebesbier war vorher vom Baulichen her schon ein hervorragend schönes Objekt. Er hat gesagt, wir müssen aber da auch noch ein bisschen Kunst reinbringen. Und für mich war dann, hohe Kunst ist nicht meins, aber Street Art, das habe ich verstanden. Er hat gesagt, das würde mir Spaß machen und das passt auch zum Bierbrauen, weil das Spraydose und hoch geht's. Und dann hat er gesagt, okay, er kümmert sich drum, hat in Berlin dann da eben das auch kennengelernt und sich alles Mögliche gekauft. Und als die Bilder dann hingehängt wurden, dann war es plötzlich ein Wow-Effekt. Das war dann plötzlich wirklich nochmal ein ganz anderes Objekt. Und damit war die Verbindung zum Street Art geboren. Und auch die Idee zu sagen, wir wollen an dem festhalten und Street Art mit Bier auch verbinden. Und auch die anderen Themen, wie zum Beispiel mit unseren Auszubildenden Bier zu brauen oder eben mit einem Barbecue-Menschen Bier zu brauen, kommt alles aus diesem Handwerksthema, einfach gewisse Freunde zu finden, mit denen man was teilt. Ich kann nicht malen, aber ich kann mir dieses Handwerk anschauen, wenn du mit dem Handy dort stehst und dann die Brücke, wo der Mann im Karton steckt, dann einfach von dieser Größe schaffst, mit dem Spraydose das an diese riesen Wand zu malen. Das ist einfach unglaublich. Und von den Künstlern habe ich gehört, es ist auch für sie unglaublich, wie man aus den Rohstoffen da so ein Getränk basteln kann und es schmeckt dann so gut. Also es hat einfach gepasst. Wir haben zugeschaut, dann haben wir gemeinsam getrunken und gefeiert. Ja, passt zu Meisel & Friends.
Sehr gut.
Von dem aktuellen Artbier waren wir auch sehr begeistert.
Genau, und das gibt es bei uns im Supermarkt um die Ecke tatsächlich und ist da, muss ich sagen, best bang for the buck. Kostet 1,99 und ist da wirklich so das beste IPA, was du kriegen kannst im Edeka. Also
vielen Dank. Vielen Dank.
Wir verstehen, dass da Dinge zusammenkommen, die passen.
Genau. Ja, es ist schon ein Thema, dass man mit dem Preis überzogen hat und dann den Deutschen da nicht abholen konnte. Man hat immer nur auf USA geschaut, wo es halt funktioniert hat.
Ja.
Die Renditen waren super, die haben für Milliarden verkauft. Das hat dann schon, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse Geilheit ausgelöst. Aber realistisch war sie nicht. Und ich glaube, wie war das nochmal?
Best bang for the buck.
Best bang for the buck. Perfekt, das ist genau das Thema. Wir müssen immer schauen, was ist wirklich der beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Produkt und versuchen, das durchzusetzen und nicht einfach zu sagen, oh, ich will. weil ich würde auch noch mehr wollen, aber das passt dann eben nicht und das war das Problem.
Ja, das ist ja eh so auf der Craft-Bier-Reise, was man ja auch lernen muss. Es war für uns am Anfang ja auch ungewohnt, erstmal 1,50 auszugeben für ein Pale Ale oder so überhaupt, weil man hat ja irgendwie 0,33 hat unter einem Euro gekostet im Supermarkt.
Absolut, genau.
Und das dann erstmal zu lernen, dass das 1,50 kosten kann, dass das 2 Euro kosten kann und dann über die Jahre zu lernen, das kann auch noch viel mehr kosten, wenn man das gerne möchte. Das war auch eine Reise.
Absolut, absolut. Und leider ist er ja, sage ich jetzt mal, dann auch mengenmäßig nicht so richtig zustande gekommen, weil ja, dann verschwindet man wieder aus den Regalen, weil es sich nicht genug dreht und das Bier dann langsam alt wird.
Ja, ja. Klar, mit eins der Probleme, ne?
Ja.
Also gerade bei den hopfigen Bieren, logisch.
Und das ist schade, weil man kann nie einen Markt alleine machen, sondern es muss immer richtig auch ein gewisser Wettbewerb wachsen, es muss ein Angebot da sein. Erst wenn das Angebot groß genug ist, passiert das, was meine Freunde in den USA gesagt haben: Ja, mir schmeckt es auch nicht, aber es trinken ja alle, also trinken wir es auch. Das war dann so die Aussage. Ja, Wahnsinn.
Ja, trinken ist aber ein gutes Stichwort, ne?
Ja, aber das sind immer halt so diese neuen Produkte. In Berlin sind ja gerade diese, wir hatten gerade am Wochenende bei einer Party drüber gesprochen, die Brote werden ja sehr scharf gebacken im Moment, diese Kraftbrote.
Ja.
Und dann hast du wirklich diese knallschwarzen Brote da, die 25 Euro kosten so ungefähr, wo du davor stehst und denkst, aber das ist doch ein verbranntes Brot. Warum machst du das?
Ja, und beim Kaffee, ähnliches Thema, wo diese extrem sauren Kaffees entstehen.
Ja.
Oder auch erstmal sagst, wow, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Also mir schmeckt das jetzt auch. Aber vor ein paar Jahren in London, in Soho, habe ich noch gedacht, könnte mir einmal einer bitte einen Kaffee bringen? Das ist ja fürchterlich, das Zeug. So ändern sich dann die Geschmäcker. Manches setzt sich durch, manches nicht.
Ja, das stimmt.
Aber experimentieren muss erlaubt sein. Worauf ich gerade raus wollte, trinken ist ein gutes Stichwort, wollen ist ein gutes Stichwort. Meinst du, Stefan, ist es Zeit für die Inselfrage?
Das könnte so sein, ja.
Möchtest du sie stellen?
Genau, wir haben am Ende des Podcasts immer eine Abschlussfrage. Und zwar, das ist die Frage nach dem Desert Island Bier, also dem Bier für die einsame Insel. Es verschlägt dich auf eine einsame Insel und da ist ein Bier immer frisch und kalt vorhanden. Welches Bier wäre denn das wohl?
Die erste Frage war, was verschlägt mich auf eine einsame Insel?
Nee, es also, verschlägt
dich. Es verschlägt dich. Also ich bin dort und welches
du Bier? Du bist dort und es ist komischerweise ist ein Bier immer, kannst du dir aussuchen, ist immer gekühlt und frisch da. Und welches Bier wäre das für dich, so dein Desert Island Bier?
Okay, bin ich in der Karibik oder bin ich im kalten Bereich?
Du kannst dir tatsächlich beides aussuchen, wenn du möchtest.
Ich kann beides aussuchen. Okay, weil das hat schon signifikant was zu tun. Also ich würde wahrscheinlich in Desert Island auf jeden Fall ein Hoppy Hell mitnehmen.
Mhm.
Ich habe die tropische Fruchtigkeit, ich habe die Leichtigkeit und ich habe das Gefühl, ich kann den ganzen Tag trinken und nichts passiert. Und dann ist es mir auch wurscht, ob jemand kommt, mich abholen. Ist alles gut. Also bin ich dabei bei Hoppy Hell.
Alles klar.
Wenn es dann eher ein bisschen kälter ist oder auch mal ein bisschen schattig werden kann, dann bin ich natürlich trotzdem bei Meiselsweise. Dann, eigentlich ist es ja ein Sommergetränk.
Ja.
Ich verstehe das aber gar nicht so, weil eigentlich ist es ein sehr warmes Getränk. Durch diesen viele Aroma, das drin ist und durch das Dicke mit der Hefe ist es eigentlich ein warmes Getränk. Und ich trinke Weißbier tatsächlich lieber in der kälteren Jahreszeit oder eben in der Übergangszeit im September, Oktober, als jetzt wirklich im Hochsommer. Und wenn es Hochsommer wäre, dann müsste ich dann Kristallweizen nehmen. Insofern, also auf die Finnlandinsel würde ich dann Meiselsweise auf jeden Fall mitnehmen.
Ah, alles klar. Ja, guck mal, bei mir wäre es dann eher so, im Winter wäre es eher ein Weizenbock dann natürlich. Ne? Ist ja dann so die Weizenbockzeit.
Es wärmt noch ein bisschen mehr.
Ja, ja.
Aber man hält nicht ganz so lang durch. Ich bin da doch derjenige, der dann länger durchhält. Einmal ein Weizenbock ist gut, aber ich durfte nur eins mitnehmen.
Genau. Sehr schön.
Vielen Dank.
Danke dir.
Sehr gerne, vielen Dank für die Fragen.
Komm, wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier.
Ja, cooler Typ.
Was für ein entspannter Mensch auch, ne?
Absolut, ja.
Ach, keiner bekommt irgendeine Vorgabe, was er zu tun hat. Keiner bekommt aber auch eine Garantie, dass er da rein kann. Das ist eigentlich ein wirklich klassisches Familienunternehmen.
Mhm.
Aber da steckt wirklich viel Herzblut drin. Ne?
Total. Und ich mag auch die Grundeinstellung, deswegen bin ich Unternehmer und nicht Unterlasser.
Ja, da waren schon die klassischen Geschichten auch dabei.
Also so eine Unternehmenseinstellung, Unternehmereinstellung.
Ja, 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 ja.
Und wir sind ein Bier-Podcast. Ich muss sagen, dass ich das Hobby hell. Es war einer der ersten Sommerabende, die ich in diesem Jahr genießen
genau,
durfte.
Genau, wir waren Anfang Mai waren wir da.
Ja, da war das schon knackig warm dort. Und wir saßen auf der Terrasse und haben das Hobby hell getrunken. Und das war wirklich toll.
Ja.
Ein schönes Bier.
Ja, tatsächlich, also insgesamt eine sehr, sehr schöne Location, also eine Reise wert. Auch interessant, dass das Liebesbier und das Art Hotel ist auf der einen Seite, also quasi auf der traditionellen Seite. Und wenn man dann einmal rumgeht, ist dann da tatsächlich aber auch einfach irgendwie eine sehr große Brauerei, muss man sagen, die dann auch eher nach Industriebetrieb aussieht. Aber ja, anders geht's ja anscheinend auch nicht. So, also ich glaube, in der Größe geht niedlich auch nicht mehr. Also zumindest nicht komplett.
Danke an dieser Stelle auch nochmal an Eva Plosse und an Lisa, die uns da den ganzen Tag auch durch die Gegend, das den ganzen Tag, die haben uns dort empfangen und haben uns durch die Gegend geführt, haben uns das gezeigt, haben uns das Museum auch nochmal kurz gezeigt.
Ja, ganz toll.
Und haben sich da sehr viel Mühe gegeben, uns da einen Einblick geben zu können in diesen kleinen Kosmos.
Ja, und auch nochmal Grüße an Michael König, das war auch ein sehr netter Abend.
Ja. Und natürlich die Verbindung von Art und Bier, die ist mir hier ein kleiner Querverweis auf einen anderen Podcast, den wir produzieren, nämlich den Hamburger Podcast. Diese Verbindung von Art und Bier ist mir in der letzten Zeit ein weiteres Mal vor die Füße gerollt, nämlich bei Jörg Heikhaus, a.k.a.
Alex Diamond.
Yes. Und der gute Mann macht Etiketten für Bier, unter anderem eben für die Kehrwieder Kreativbrauerei hier in Hamburg, aber auch für Wein. Kunst ist etwas Handgemachtes, wie auch in diesem Podcast durchaus erwähnt worden ist. Und Craft Bier, Bier, gutes Bier, handgemachtes Bier eben auch.
Ja.
Und jemand wie Jörg sieht da auch eine Verbindung. Also wenn ihr da Lust habt, wir verlinken das mal in den Shownotes, in einen anderen Podcast reinzuhören, der aber durchaus eine Bieraffinität hat. Jörg Heikhaus, Alex Diamond, der Hamburger Podcast. Auch aus deiner Produktionsschmiede mit, aber wohlgemerkt für das Magazin Der Hamburger.
Ja.
Ha, über das Bier haben wir schon gesprochen. Deins ist leer, ich habe noch ein bisschen was.
Du hast ja ein Glück.
Ja, ich trinke langsamer.
Genau, und wenn ihr nämlich dieses schöne Bier und noch ein paar andere von Maisel auch mal selber probieren wollt, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr nämlich bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Es gibt 3 Maisel-Bierpakete zu gewinnen mit Bieren von Maisels und von Maisels und Friends. Insgesamt 10. Und zwar ist die Frage, der Jeff sagt irgendwann, was mit einem Brauer passiert, der nicht baut. Und die Frage ist, was passiert mit dem? Genau, die Antwort schickt ihr bitte an cheers@hopcast.de im Betreff Verlosung. Und das Ganze bitte bis zum 15.08. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir ziehen dann 3 Gewinner. Teilnehmen dürfen natürlich nur Personen ab 18 Jahren. Und was haben wir noch? Termine!
Samstag, 30.07., 14 bis 23 Uhr, Neumünster, ein kleines Kraftbierfest.
Schön.
Jawohl. Neumünster, woran denken wir da?
An die Wittorfer.
Genau, und die stecken da auch mit drin.
Ah.
6 Top-Brauereien haben sich oder werden sich dort aufbauen. Und das sind Lille aus Kiel, Sudden Death aus Lübeck, Baltic Brewery aus Flensburg, Eichhörnchen aus Düsseldorf und der Hobbybrauer-Stammtisch aus Neumünster und natürlich auch die Wittorfer.
Cool.
Es gibt Probierschlucke oder eben ganze Gläser, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall kann man dort ein wenig das Bier feiern und zusammen sein. Das Hopfenfest Essen, Entschuldigung.
Essen.
Also das Hopfenfest Essen findet statt am 4. August und zwar bis zum 6. August. Das ist eine Veranstaltung mit Bier und Street Food. Internationaler Tag des Bieres ist am 5. August. Ich kann mir vorstellen, da ist eine Menge los. Schaut einfach mal bei euch in der Region, was dieser Tag euren Brauereien und Bars und Taprooms dort entlocken kann an Kreativität. Für Hörerinnen in und um Köln am 27. August feiert das Bier macht schön das 5-jährige Jubiläum. Grüße und Glückwünsche zum 5-jährigen nach Köln zum Bier macht schön. Die Berlin Beer Week findet statt vom 2.9. bis zum 11.9. Lingener Bierkultur, 3. bis 4.9. Ganz charmant, unbedingt hinfahren, wenn ihr Zeit habt. Wir haben einen Termin reinbekommen per Mail.
Ah.
Ja, und zwar von Ulf von der Braugruppe Ebstorf. Er sagt auch,
Ebstorf.
Aber es wird mit nur einem B geschrieben.
Ja, es heißt aber Ebstorf, es ist bei Uelzen.
Oh, du kennst dich aus.
Ja, ja.
Okay, du bist rumgekommen. Ebstorf. Die Braugruppe Ebstorf. Er schrieb auch, möchtet ihr nicht mal eine Folge mit Hobbybrauern machen? Machen wir ja vielleicht mal wieder, aber wir haben schon welche. Also wir haben die meisterhaften Hobbybrauer, hatten wir schon mal.
Ja.
Lieber Ulf, schau mal in unserem Archiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Thema viele Perspektiven bietet. Also insofern vielen Dank. Und er hat einen Termin geschickt, nämlich die 26. Haus- und Hobbybrauertage in Herrieden. Vom 28.10. bis zum 30.10. im Landgasthof Hotel Bergwirt.
Mhm.
Wir verlinken es in den Shownotes. Vielen Dank, Ulf, für diesen Termin. Wenn ihr Termine habt, wo ihr sagt, Leute, wir würden uns so freuen, wenn ihr das erwähnt, schickt sie uns einfach. Wir gucken uns das an und wenn es passt, nehmen wir das gerne, gerne mit auf.
Ja, super gerne.
Man kann nicht alles im Blick haben, das ist eh hier stark kuratiert. Guckt bei euch so in der Region, support your local brewery. Die stellen sicherlich einiges auf die Beine. Und dann, wir erwähnen es gerne, immer und immer wieder, vom 8. bis zum 17.9. ist die Hamburg Beer Week in dieser wunderschönen Stadt.
Da freuen wir uns schon sehr drauf.
Da ist einiges los. Zum Beispiel ein zentrales Bierfest und eine Ausstellung zum Thema Bier zeitgleich.
Cool.
Wir verlinken es in den Shownotes. Schaut da mal rein. Die nächste Folge Hopcast erscheint am Freitag, dem 26.8.
Ach.
Wie immer am letzten Freitag im Monat. Ihr findet uns unter www.hopcast.de. Wir freuen uns über Mails mit Lob und konstruktivem Tadel an cheers@hopcast.de oder folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Auch dort sind wir unterwegs. Und auf Steady, wir haben es erwähnt. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Und für Steady-Community-Mitglieder, für Hopcast-Community-Mitglieder gibt es dann ja einen exklusiven kleinen Newsletter. Wir danken allen ZuhörerInnen und Zuhörern. Ohne euch gäbe es ja diesen Podcast gar nicht. Das ist total wichtig, dass ihr dabei seid und deshalb, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte, bitte, bitte bewertet ihn auch gerne, hinterlasst ein kleines Sternchen als Zeichen der Liebe und vielleicht sogar noch ein paar lobende Worte auf den gängigen Podcast-Kanälen. Denn dann, Stefan?
Trinken wir am Ende alle besseres Bier.
Und das wäre doch ganz fantastisch.
Total.
Ein mega Dankeschön an unsere mega Bier-Lover, neu in unserem Supporter-Team. Auf Steady, Lothar und Patrick. Auf unserer persönlichen Wall of Fame.
Vielen Dank.
Möge der Hopfen mit euch sein. Nächste Folge, 26.8. Ich habe es schon erwähnt. Und bis dahin, bleibt gesund.
Und
genießt den Sommer und Ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen